Hallo Welt! Das Thema der Woche. Leben hinter dem Upload-Filter. Manche verlautbaren bereits das Ende des Internets, wie wir es kennen. Andere warten ab und fordern Gelassenheit. Fest steht aber, die umstrittene Urheberschutzrichtlinie inklusive Artikel 17 bzw. bekannt geworden als Artikel 13 ist seitens der EU beschlossen und wird in Form nationaler Gesetze beträchtliche Veränderungen in der digitalen Praxis mit sich bringen. Wir diskutieren darüber, was uns bevorstehen mag und welche Einflüsse auf die Spielkultur zu erwarten sind. In unserer Presseschau geht es außerdem um die chaotische bis tragische Produktionsgeschichte von Anthem und die neue Nationalmannschaft des DFB im E-Sport. Das ist der Pixel-Diskurs-Podcast, Episode 134 mit
Tobi Klöß
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag, liebe Leute da draußen. Und somit der Pixel-Diskurs-Podcast für euch da. Der einzige Podcast, der innerhalb von einer Woche seine Unterstützungskampagne ins Leben ruft und sofort wieder umzieht. Wir haben nämlich in der letzten Woche ja unsere Patreon-Kampagne bekannt gegeben, das alles groß angekündigt. Und jetzt ist es so, also schon mal vielen Dank überhaupt für alle, die uns da zur Unterstützung geeilt sind. Das bedeutet uns tatsächlich enorm viel, denn wir brauchen eure Unterstützung nach wie vor. Umso wichtiger ist es, dass ihr uns bei einem Wechsel zu Steady folgt. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Bei der Veröffentlichung unserer Kampagne wurde uns der Hinweis gegeben, dass man doch eventuell auch auf Steady gehen könne. Ja? Vielen Dank an @dionera auf Twitter für diesen Hinweis. Daraufhin haben wir uns auch mit Steady unterhalten, die sozusagen ja das deutsche Pendant zu Patreon machen. Es ist im Grunde funktional eigentlich äquivalent. Es ist halt eben eine deutsche Plattform. Und das hat einige Vorteile. Und zwar ist es so, dass wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr auf SteadyHQ wie Headquarters, steadyhq.com/pixeldiskurs gehen. Und dort könnt ihr uns direkt in Euro unterstützen. Das heißt also, es gibt keine Währungskonversion, es gibt auch keine schwankenden Kurse, die dadurch irgendwie zustande kommen. Ihr könnt uns dort nämlich auch, also ihr könnt uns da nicht nur per PayPal und Kreditkarte, so wie das bei Patreon geht, unterstützen, sondern es ist auch ein Lastschriftverfahren möglich. Deutschland als überwiegende Bargeldnation, da ist auch eben das Lastschriftverfahren noch eines, was recht wichtig ist, weil hier auch Kreditkarten nicht so sehr verbreitet sind wie in den USA oder anderen europäischen Ländern. Deshalb ist es tatsächlich so, dass mir die Person von Steady, mit der ich gesprochen habe, auch sagte, dass also die Hälfte der Personen bei Steady mit dem Lastschriftverfahren zahlen. Das ist also da auch möglich. Und es gibt eben, das ist für uns vor allem auch wichtig, es gibt eine direkte Kommunikationsmöglichkeit. Wir können direkt mit Steady kommunizieren. Bei Patreon ist das etwas umständlicher. Nicht, dass es gar nicht ginge, aber es ist etwas umständlicher, da die Firma in den USA sitzt. Es ist ansonsten so, dass unsere Ziele, unsere Ziele und diese Patreon-Tiers sind im Grunde identisch geblieben zu dem, wie wir es letzte Woche erklärt haben. Also zum einen, für 100 Euro können wir diesen Cast finanziell selbstständig halten, sodass wir sozusagen, also Tobi und ich hier, kein privates Vermögen investieren, Vermögen, was wir nicht haben, ja, um sozusagen den Podcast am Laufen zu halten, sondern er kann sich selbst refinanzieren. Für 150 Euro, wenn wir das erreichen, dann organisieren wir eine GEMA-Lizenz, die es uns ermöglicht, den Song der Woche zurückzubringen und der musikalischen Untermalung hier wieder zu einer neuen Präsenz zu verhelfen. Natürlich, wie gesagt, wir wollen es nicht übertreiben, ein Song pro Woche reicht vollkommen aus, aber wir können auch solche Dinge machen, wie in der letzten Woche schon erklärt, ein Soundtrack-Quiz zum Beispiel. Und wenn wir bei 200 Euro pro Monat ankommen, dann wollen wir was ganz Tolles machen, nämlich eine neue Podcast-Reihe. Wir möchten gerne dann ermöglichen, dass Tobi und ich, wir unterrichten ja beide an der Uni, wir arbeiten beide an der Uni, wir haben Erfahrungen in der akademischen Arbeit auch, im Halten von Vorträgen, im Publizieren, in Sammelbänden, gerade gegenwärtig auch im Herausgeben von einem Sammelband, der Ende diesen Jahres erscheint. Und wir möchten gerne, wenn wir 200 Euro pro Monat erreichen, Tipps geben fürs Studium der Game Studies, wo wir sprechen über, also wie kommt man in die Game Studies rein, wie kann man da am besten einsteigen. Wir können auch inhaltlich Grundlagenwerke besprechen. Wir können aber auch Tipps geben zum Verfassen von Hausarbeiten, zum Schreiben von oder zum Halten von Referaten, zum Absolvieren von Studienprüfungsleistungen im Wesentlichen, gerne auch zum Verfassen von Abschlussarbeiten und dann natürlich zur Frage, wie die akademische Arbeit eigentlich aussieht. Also ein bisschen Blick auf die akademische Hinterbühne geben.
Und daher auch nicht nur im Bereich Game Studies, sondern also zumindest traue ich mir zu, ein bisschen was an Tipps zu geben zum Bereich Medienpädagogik, zum Beispiel zu der Frage, wie lege ich das denn jetzt eigentlich an in diesem Querschnittsbereich oder in diesem hybriden Themenfeld? Ich möchte jetzt gerne was über Games sprechen, studiere aber gegebenenfalls Sozialpädagogik. Auch das geht nämlich zum Beispiel, wenn man eine nette Dozentin findet, die man von dem eigenen Thema überzeugt. Und wie ich das zum Beispiel vielleicht mal gemacht habe, könnte ich dann zum Beispiel auch erzählen. Also, ja, solche Hinweise wären dann zum Beispiel auch möglich, dass ich so ein bisschen aus der Medienpädagogik, wenn ihr sagt, ich bin jetzt kein Game-Study-Student, aber Medienpädagogik würde mich interessieren, wäre das auch in so einer Reihe dann möglich.
Ja, das wäre vor allem auch eine interdisziplinäre Angelegenheit, was die Game-Studies ja grundsätzlich sind. Also Philosophie, Medienwissenschaft ist ja auch grundsätzlich genuin interdisziplinäres Feld. Und die Pakete, mit denen ihr uns unterstützen könnt, sind auch identisch geblieben. Für 1 Euro haben wir Unterstützung, ist Unterstützung genannt. Es gibt dafür nichts, ja. Es ist einfach nur ein Dankeschön dafür, dass ihr uns ein bisschen unterstützen möchtet. Wenn ihr etwas mehr Geld zur Verfügung habt und ihr sagt, ich muss jetzt nicht jeden Cent immer umdrehen, ja, ich kann noch mal ein bisschen mehr irgendwie den Leuten von Pixeldiskurs hier zur Verfügung stellen, dann könnt ihr uns fördern für 5 Euro im Monat. Und wenn ihr sagt, ich möchte gerne tatsächlich auch wirklich als Sponsor hier in Auftritt, als Sponsor oder Sponsorin in Erscheinung treten, dann könnt ihr das für 10 Euro im Monat tun. Dann würden wir euch namentlich am Ende der Sendung jeweils nennen als Sponsoren. Allerdings hierbei der wichtige Hinweis auch, das ist dasselbe Prinzip über Patreon auch, wenn ihr nicht genannt werden möchtet, ist das vollkommen in Ordnung. Ich weiß, viele von euch da draußen legen Wert auf Anonymität. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir werden also niemanden einfach so nennen, wenn ihr das macht, sondern wir werden erst auf euch zukommen und euch fragen, wollt ihr genannt werden und wenn ja, wie? Ja, welches Pseudonym sollen wir gerne nehmen oder euren Klarnamen, wie ihr möchtet, und dann erst die Nennung in den Podcast implementieren. Also wie gesagt, folgt uns unbedingt, geht flotten Fußes in euren Browser und öffnet steadyhq.com/pixeldiskurs oder auch überhaupt, ist eigentlich einfacher zu sagen, auf pixeldiskurs.de gibt es bisweilen auch einen Button, der unten auf der Seite erscheinen muss. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist er noch nicht implementiert, aber er müsste zum Zeitpunkt der Veröffentlichung implementiert sein. Da findet ihr einen Button, da steht Unterstütze uns drauf, schön. Kann man draufklicken und kommt dann direkt zu dieser Möglichkeit, uns monatlich zu unterstützen. Ohne, da muss kein Account angelegt werden, nichts dergleichen. Es gibt keine Komplikation. Vertrauenswürdige Firma, ja.
Und für Einmalspenden ist natürlich PayPal weiter für euch da.
PayPal gibt es weiter, den Account gibt es weiter, redaktion at pixeldiskurs.de. Allerdings haben wir jetzt den PayPal-Button nicht mehr auf der Seite. Aber wenn ihr eine monatliche PayPal-Transaktion implementiert habt, besteht die weiter, ja.
Oder falls ihr sagt, ich habe jetzt hier irgendwie 5.000 Euro zur Seite gelegt, möchte ich euch das jetzt irgendwie schicken, schreibt uns gerne. Oder schickt uns gerne solche Spam-Mails wie, ich bin die Frau von Nelson Mandela, der schon irgendwie länger tot ist. Mein Mann ist in einem schlechten Zustand. Ich würde gerne irgendwie so und so viel 1.000 Euro über diese und jene Bank an Sie schicken. Bitte bezahlen Sie jetzt die 500 Euro Verwaltungsgebühr, dann schicke ich Ihnen diese 1 Million. Kennst du das? James Veitch?
Ja,
Reply to Spam-E-Mails ist ein wunderbarer Kanal, für den ich nicht bezahlt werde, hier Werbung zu machen, sondern die ich einfach immer wieder gucke, ob er was Neues hat.
War das nicht so ein TED-Talk?
Das war ursprünglich, also ja, es war ursprünglich ein TED-Talk, dadurch ist es so ein bisschen berühmt geworden, aber es gibt auch tatsächlich den Kanal von James Veitch, wo er unter anderem auf Spam-E-Mails antwortet und unter anderem, wie er zeigt, wie er seinen Mitbewohnern auf die Nerven gegangen ist mit erst einer Vielzahl an gelben Plastikenten und dann irgendwann einer riesigen, weil sie gesagt haben, James, okay, du darfst eine Ente behalten und er dann, eine und dann hat er so eine riesige Aufblasente ins Badezimmer gepackt. Großartiger Comedian. Aber ich würde mal sagen, wir sprechen mal über unsere Spielewoche. Ich habe ja letzte Woche noch angekündigt, ich kaufe mir jetzt im Nachgang an die Folge eine PlayStation 4.
Ich habe auch eine Frage bekommen tatsächlich dazu.
Dazu?
Dazu. Und zwar, okay, ich weiß jetzt gar nicht, wo genau das war. Ich glaube, es war auf Facebook, als eine Frankly Batman schrieb, nette Folge, ich hoffe, ihr habt euch die PS4 gekauft.
Achso. Haben wir tatsächlich nicht getan.
Hast du nicht getan?
Haben wir tatsächlich nicht getan. Es war so ein bisschen, ich fasse es mal kurz als Tobis Odyssee zusammen.
Wir sind zusammen rumgelaufen und haben nach einer PS4 gesucht.
Genau, du bist mir auf meine Odyssee gefolgt.
Als treuer Begleiter.
Tobi und die Jagonauten sind wir durch die Stadt gelaufen an einem wunderschönen Samstag in Sonnenlicht und sind dann in jenen Laden gegangen und ich meine dann, ach, hier, das ist echt ein tolles Angebot. 219 Euro ungefähr für eine PlayStation 4. Und dann war irgendwann die Frage im Raum von Stefan, dankenswerterweise, sind denn auch Controller mit dabei?
Ja, ich kenne die.
Und was
ich kenne die?
Tee,
ich so kenne die Schelme von GameStop, kenne ich sehr gut.
Oh, jetzt hast du gesagt, wie der Laden heißt.
Ja, und was für eine Überraschung, dass es sich dabei um GameStop handelt. Das ist oftmals das Problem. Es trifft nicht nur auf GameStop direkt zu, es trifft auf viele Läden zu natürlich. Aber bei GameStop ist mir häufiger aufgefallen, dass einfach dann irgendwie sowas ausgeschrieben ist wie irgendwie PS4, gebrauchte PS4 für 200 Euro. Und man denkt erstmal so, oh, coole Sache. Stimmt im Grunde auch, nur das Problem, es sind keine Controller dabei. Also, das ist ein attraktives Angebot, wenn man irgendwie eine PS4 hatte und sie ist kaputt und man hat noch Controller, dann zweifelsohne, aber man muss dabei berücksichtigen, so ein DualShock-Controller kann mitunter schon mal 50, 60 Euro kosten.
Und ich glaube, da war das Angebot jetzt 279 oder so. Also
nagelt
das
ist dann mich realistischer,
drauf,
genau.
Nagelt mich nicht drauf, acht, aber drauf fest, aber es war nicht mehr weit weg von 300 Euro, um jetzt nicht unfair irgendwelche falschen Zahlen zu nennen, die dann zu dem Tag nicht gestimmt haben, aber ungefähr 300 Euro. Wo dann halt irgendwann auch der Punkt da ist, ich kriege eine neue für 299 bei einem renommierten Medienhandel auch hier um die Ecke in neu.
Das gibt's, glaube ich, auch. Ich glaube, 300 ist so ziemlich überall auch der,
genau,
das der ist auch unverbindliche Preisempfehlung.
Üblichen Online-Handel, wo man kaufen könnte, wo es dann auch in ein, zwei Werktagen da ist. Und es ging dann auch tatsächlich so weiter, dass wir dann zu jener großen Medienkette gelaufen sind und dachten, ah, dann schauen wir doch da nochmal nach, wie ist es denn mit einer neuen, weil du weißt ja auch nicht, wie lange es die gebraucht und vielleicht ist sie dann doch nach einem, okay, ein Jahr Garantie, aber auch dann schnell wieder kaputt. Oder weiß nicht, wo stand die vorher? Will ich die überhaupt haben? Und dann aber auch die neue Konsole war tatsächlich ausverkauft. Wir standen da im Laden. Ich hätte dann wahrscheinlich zu just diesem Zeitpunkt gesagt, komm, dann investiere ich halt die paar Euro mehr und habe dann wirklich auch eine neue und kann sie dann auch zu jenem Laden, der auch näher an meinem Wohnort ist, falls mal was sein sollte, bringen, anstatt halt erst hier irgendwie in weitere Gefilde der Stadt zu laufen, wo der GameStop ist. Und dann war die einfach ausverkauft. Ich hätte noch eine Xbox kaufen können, aber oder PlayStation VR ohne PlayStation.
Ja, nur so eine VR-Brille wäre auch nicht schlecht. Du kannst nur so eine VR-Brille und dann kannst du so ein 3D-Bild so reinkleben, was manchmal so irgendwie beim Zahnarzt an der Decke hängt. Ach so. Hast du die volle VR-Erfahrung? Also Auflösung ist auch nicht schlechter als in der PSVR.
Ja, oder dann auch einfach an Google Stadia oder so versuchen anzuschließen.
Ich habe tatsächlich auch, ich spiele momentan relativ viel auf dem iPad jetzt gespielt. Das rührte noch da. Ich habe tatsächlich immer so diese Prämisse, sobald ich verreise, dann habe ich immer gerne irgendein Mobile-Game dabei. Und dann fange ich auch gerne mal ein Mobile-Game an und das führe ich dann eben fort, auch wenn ich zu Hause bin. Das war in diesem Fall, ich hatte es in den vorherigen Folgen schon mal erwähnt und kann jetzt kurz mein Fazit drunter ziehen, Professor Layton, Curious Village von Level 5, 2007 ursprünglich für den Nintendo DS erschienen und jetzt 2018 für iOS und Android verfügbar. Kostet preislich 10 Euro. Professor Layton, für alle, die es jetzt nicht kennen, ist ein, wieso könnte man das sagen? Du kannst dir das so vorstellen, es ist eigentlich wie so eine Puzzlebox, so eine Puzzlesammlung eingebettet in eine Sherlock-Holmes-Erzählung, so eine Detektiv-Sherlock-Holmes-Erzählung in unheimlich charmanter, handgezeichneter Optik. Mit viel Humor, Witz, schönem, fantastischem Soundtrack. Ja, also ich wünschte, wir hätten eine GEMA-Lizenz, um das hier kurz implementieren zu können. Geht aber nicht. Aber das im Grunde ist Professor Layton. Die Puzzle sind an sich sehr spannend. Oftmals Logikpuzzle, mathematische Puzzle, solche Geschichten. Es gibt auch einige Schiebepuzzle extra für dich, Tobi. Ich weiß, du liebst Schiebepuzzle. Nur, also was man dabei berücksichtigen muss, ist, das hat mich erstmal überrascht, weil ich hatte mit Professor Layton jetzt ansonsten auch keine Berührungspunkte. Ich wusste nur, dass es das gibt. Die Puzzle sind nicht so wirklich in die Geschichte implementiert. Sondern das ist eher so, ja, du musst dann eine Figur X finden, weil sie eventuell in einen Mordfall verstrickt ist oder ein Verdächtiger eines Mordfalls ist. Und dann suchst du nach dieser Figur und fragst dann jemanden und dann ist so, nee, habe ich nicht gesehen. Aber ich habe hier so ein Puzzle für dich, das kannst du mal lösen, so ungefähr, ne? Und dann kommt dann so ein Puzzle, das dann nichts damit zu tun hat, ja?
Schon ein wenig Kafkaesque dann auch so ein bisschen.
Ja, es ist aber dann, letztendlich macht es alles Sinn. Letztendlich wird es dann wieder so gerahmt, dass es Sinn macht. Klar, aber es ist erstmal ist es ein bisschen irritierend. Also es ist nicht sowas wie, wenn ihr jetzt denkt an so diese Visual Novels, weil es geht ja in Richtung Visual Novel, wo du so Virtue's Last Reward oder sowas nimmst, wo also Puzzle tatsächlich in die Erzählung mit eingeknüpft sind. So ist es nicht. Letztendlich dann irgendwie doch, ja, aber direkt hat es erstmal keine Berührungspunkte. Sondern es ist dann eher sowas, in seltenen Fällen kommt auch mal sowas vor wie, ah, ich habe hier eine Münze verloren, kannst du mir kurz bei so einem Münzproblem helfen? Und dann gibt es dann irgendwie so ein Münzrätsel, was man machen muss. Oder ein Barkeeper, der sagt, ich habe hier so ein 8-Liter-Karaffe und eine 4-Liter-Karaffe und ich muss es jetzt aber so machen, dass in jeder von der irgendwie 5 Liter, Entschuldigung, das geht ja gar nicht. die zweite müsste größer sein. Ich habe eine 8-Liter-Karaffe und eine 6-Liter-Karaffe und jetzt muss ich so machen, dass in beiden von denen 5 Liter drin ist. So ungefähr, ne? Also, so läuft das. Was gibt's noch zu sagen zu Professor Layton? Ist gut, macht Spaß. Macht eine Menge Spaß. Es gibt einige Überarbeitungen zu dem, zu dem Originaltitel. Ist ja sozusagen ein Remaster. Fällt auch sofort auf, weil das iPad vertikal gehalten wird. Erstmal etwas seltsam, aber es war ja so, beim DS war das ja so, dass du hast ja zwei Screens, einen unteren und einen oberen, und so ist es auch getrennt auf dem iPad. So dass du hauptsächlich auf dem unteren Screen beschäftigt bist und auf dem oberen hast du dann so die Map zum Beispiel, auf der du dich dann in so einer kleinen Stadt herumbewegen kannst und dort einen Erbfall löst oder etwas, das erstmal wie ein Erbfall erscheinen mag. Es gibt dann hinzukommen zu diesem Remaster, gibt es noch so ein paar zusätzliche Inhalte, die du dann finden kannst. Irgendwelche Puzzle Charms, es gibt ein paar erweiterte Puzzle, die du dann noch im Menü, wenn du es durchgespielt hast, lösen kannst. Insgesamt sind es, glaube ich, 120 Puzzle und ich habe ungefähr 18 Stunden verbracht mit Professor Layton. Hat sich also gelohnt, das ist echt eine tolle Sache. Kann ich empfehlen für alle Puzzle-Fans da draußen. Professor Layton, Curious Village, es gibt ja noch einige Nachfolger, muss ich mal gucken, ob die eigentlich auch im App Store mittlerweile gelandet sind. Aber doch, macht Spaß.
Gut, dann würde ich mal sagen, dann springen wir mal in die
Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet natürlich alle Links zu den folgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Nummer 1.
Ole, 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 super Fußball, ole, ole. Stefan, es ist soweit, auch wir können endlich mitfiebern, wenn die DFB-Nationalmannschaft für E-Sport ist existent. Und als ob ich mich sonst für Fußball interessieren würde, jetzt kann ich das aber auch im E-Sport-Bereich.
Jetzt kann ich mich nicht nur für realen Fußball nicht interessieren, sondern auch für virtuellen Fußball nicht interessieren.
Genau, es gibt nämlich jetzt eine E-Sport-Mannschaft, diese wurde vorgestellt, gefunden habe ich das Ganze auf ntv.de.
Jetzt habe ich ja Quatsch erzählt. Das ist ja gar kein virtueller Fußball.
Ja, das habe ich mich gerade auch schon gefragt, aber ich wollte das jetzt nicht vertiefen. Der DFB-Vizepräsident Rainer Koch sagte nämlich, FIFA ist längst ein fester Bestandteil des Fußballs. Spielerinnen und Spieler möchten sich heutzutage auch an der Konsole miteinander messen.
Also doch virtueller Fußball.
Und das Beispiel unseres E-Nationalspielers Mo Auber, der selbst als Amateurfußballer aktiv ist, zeigt umso mehr, dass wir die Synergien zwischen E-Football und Amateurfußball nutzen müssen. worum geht's denn jetzt eigentlich hier genau? Also auf der einen Seite ist es erstmal zu begrüßen, es gibt eine offizielle E-Sport-Mannschaft des DFB als Nationalmannschaft.
Okay.
Was ja auch nochmal eine Aufwertung des Kulturguts digitale Spiele ist.
Wie kommt es zu diesem Sinneswandel? Weil eigentlich doch der DFB, dachte ich, eher skeptisch war.
Ja, das stimmt. Zuletzt war nämlich auch noch Reinhard Grindel, der Vorsitzende des DFBs, also wir haben jetzt gerade den DFB-Feeds gehört, hatte ein längeres Interview oder ein Gespräch mit dem Moderator Axel Brüggemann in dem Format Weserstrand, das ist eine Online-Sendung des Weserkuriers, noch Folgendes zu digitalen Spielen gesagt.
Ich glaube, dass die größte Konkurrenz für die Frage, kommen Kinder und Jugendliche zu uns in die Sportvereine, gar nicht Handball, Basketball oder andere Sportarten sind, sondern wirklich das Befassen mit digitalen Endgeräten. Und ich glaube, das ist eine absolute Verarmung.
Dementsprechend trug der Artikel auf ntv.de auch die kleine Unterüberschrift nächste Watschen für Grindel. Also insofern die Frage auch, ist das jetzt so ein bisschen Abstrafung des DFB-Präsidenten? Und dann war auch die Frage, inwiefern äußert er sich zu der aktuellen Entwicklung? Dazu gab es noch keine Aussage, aber er hat dem Ganzen laut ntv.de auch zugestimmt. Also er hat es mit abgestimmt und mit abgesegnet. Muss er ja auch durchaus als DFB-Präsident.
Unter Druck wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich unter Druck gestanden, dass er gar nicht sagen konnte, nee.
Ja, ich glaube, dass es so ein bisschen, also nicht absichtlich Good Guy, Bad Guy ist, aber das, was der DFB-Vizepräsident dort an dieser Stelle ja auch nochmal gesagt hat, ist, es gibt ja durchaus auch synergetische Effekte, dass wenn ich zu Hause der DFB-Mannschaft mitfiebere auf meiner Xbox oder auf meiner Playstation, dass das natürlich interessant ist, also wie er ja sagte, dass wir die Synergien zwischen E-Football und Amateurfußball nutzen müssen und dass ja dann zum Beispiel auch diese E-Sportler Idole sein können für junge Menschen und dass dann ja auch solche Fragen, mit denen sie sich ja alle Vereine rumschlagen müssen oder eben der große Deutsche Fußballbund, was machen wir mit dem Nachwuchs und stellen wir uns halt dagegen und sagen, naja, das ist eine Konkurrenz für uns, wer Playstation spielt, der steht halt in der Zeit nicht auf dem Rasen oder nutzen wir das, also ist meine persönliche Meinung jetzt gerade an der Stelle, oder nutzen wir das synergetisch und sagen, naja, wir können von dem einen quasi durch auf Aufmerksamkeit für unseren Sport generieren, wie das ja auch im Fall von Live-Übertragung von Fußballspielen eine Möglichkeit ist, einfach Lust auf das Spiel zu machen. Und es gibt dann halt diese 21 E-Sportler jetzt als DFB-Nationalmannschaft oder Mannschaften, weil die sind aufgeteilt in PS4 und Xbox, kommen aus verschiedenen Clubs, wie das auch ansonsten bei der Nationalmannschaft der Fall ist. Und ich finde es durchaus eine positive Entwicklung, weil es kann ja eigentlich nur eine Ergänzung sein. Ich glaube, es ist einfach eine Angst, dass man da eine Konkurrenz sieht. Aber eigentlich ist es nur eine Ergänzung für den Sport. Und wie gesagt, kann ja auch tatsächlich die Möglichkeit sein, bei schlechtem Wetter sitze ich drinnen und spiele eine Runde FIFA und danach gehe ich nochmal eine Runde auf den Rasen.
Ja, wobei, da hätte man ja auch wieder diese Annahme, dass sozusagen das Spielen auf dem Rasen das eigentlich richtige, das eigentlich bessere Spielen ist quasi, ne?
Ich glaube es halt nicht, also zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung, das ist natürlich eine sehr subjektive Perspektive, man müsste sich vielleicht auch nochmal statistisch anschauen, aber Tony Hawk zum Beispiel, ich habe immer gerne Zeit mit meinem Skateboard auf der Straße verbracht. Bin dann aber auch gerne nochmal eine Runde nach Hause gegangen, wenn es dann draußen dunkel geworden ist und habe gesagt, hey, komm, jetzt nochmal eine Runde Tony Hawk spielen. Oder auch andersrum, dass ich irgendwie Tony Hawk's Pro Skater gespielt habe und gemerkt habe, oh, es gibt ja doch irgendwie noch was anderes als den Hang runterfahren. Also eine Vermittlung von Sportkultur über das Medium, was ist eigentlich möglich, was sind Spielzüge und so weiter, wie läuft es ab in jungen Jahren, finde ich da durchaus möglich. Und also ich würde nicht denken, dass das eine Konkurrenzveranstaltung ist, sondern ja auch personenabhängig ist. Also ich interessiere mich zum Beispiel auch für keinen analogen Fußball. Ich spiele das ab und zu mal ganz gerne, so eine Runde mit den Kids, wenn ich Pädagoge bin, aber ich setze mich jetzt nicht bei der WM hin. Und genauso ist es halt auch bei FIFA.
Das, ja, das reizt, genauso, ja,
reizt mich nicht. Dementsprechend würde ich eher sagen, dem Ganzen positiv entgegenstehen. Und die Entwicklung ist ja nicht aufzuhalten.
Das ist einfach also auch
FIFA 19 als eines der Spiele, die gespielt werden, absolut.
Es ist auch einfach interessant, dass irgendwie der DFB darauf dann tatsächlich auch irgendwann mal also zur Kenntnis nimmt, dass es auch E-Sport ja gibt, was ja in Deutschland oder beim Deutschen Fußballbund meines Wissens nach eher kritisch beäugt wurde lange Zeit.
Ja, und noch ein letzter Punkt. Du hast natürlich irgendwann das Problem, wenn alle anderen schon mitgezogen sind und Deutschland das einzige Land ist, das keine E-Sport-Mannschaft stellt.
Wie mit der Digitalisierung.
Dann ist das tatsächlich ein Teil der Digitalisierung im Sinne von, naja, irgendwie letzter Platz Deutschland oder Deutschland, wir spielen da nicht mit.
Ach, das ist wie beim Eurovision Song Contest. Letzter Platz Deutschland. Ich würde sagen, wir schwenken mal unsere Perspektive über zu Nummer 2. Dort finden wir nämlich eine Geschichte von BioWare. How BioWare's Anthem Went Wrong von Jason Schreier auf Kotaku.com. Es ist jetzt mir hier natürlich nur möglich, einige Schlaglichter auf diesen Artikel zu werfen, denn er ist extrem lang. Ich glaube, wenn man jetzt mal die akademischen Publikationen ausnimmt, ist das der längste oder einer der längsten Artikel, die wir jemals in der Presseschau hatten. Deshalb mache ich jetzt nur kleine einzelne Schlaglichter. Zur Erinnerung an dieses Thema, ja. Anthem wurde auf der E3 2017 präsentiert als neues Großprojekt von BioWare.
Ich habe gleich gesagt, dass das nichts wird.
Ich persönlich war tatsächlich auch eher skeptisch, aber dass es so kommen würde, konnte ich nicht ahnen.
Nee, ich auch nicht.
Dass es so kommen würde, weil es war so, dass also nach dem Release im Februar 2019 diese hohen Erwartungen an Anthem relativ schnell in Enttäuschung umschlugen. Das Gameplay gestaltet sich ausgesprochen repetitiv, der Grind ist komplett sinnlos. Story und Worldbuilding, das, was ja eigentlich Bereiche sind, in denen BioWare oftmals brillierte in vorherigen Titeln, ja, in Dragon Age beispielsweise, sind also eher flach und hintergründig. Hinzu kamen noch lange Ladezeiten, zahlreiche Bugs, beispielsweise gab es, hat mir auch angesprochen, dass es diesen Bug gab, dass also PS4s komplett zerstört wurden dann durch Anthem. Und der Metacritic-Score liegt entsprechend gegenwärtig für die PS4 bei 55. Das ist der niedrigste Score aller BioWare-Titel. Und Jason Schreier hat jetzt sozusagen mit einigen, das ist ja immer so die Frage, wenn sowas passiert, dann ist für mich auch immer die brennende Frage danach, warum, ja? Also was ist da hinter den Kulissen wohl abgegangen? Was ist hinter den Kulissen von Anthem wohl passiert, dass das dabei rausgekommen ist? Und genau das ist die Frage, der Jason Schreier nachgeht. Er hat mit einigen zum Teil auch ehemaligen BioWare-Mitarbeitern über den Entwicklungsprozess gesprochen und diese ganze chaotische Geschichte aufgearbeitet. Und das ist wirklich wahnsinnig spannend. Es gab einige zentrale Probleme in Kurzfassung, die bei weitem jetzt nicht so spannend aufgearbeitet sind, wie es im Artikel der Fall ist. Anthem befand sich viel zu lange in Pre-Production. Damit ist die Phase gemeint, in der sozusagen zentrale Spielelemente überhaupt erst noch, man noch rausfinden muss, was macht man nicht, sozusagen. Ja? Es gab da seit 2012 arbeitete BioWare an Anthem, damals noch unter dem Codenamen Dylan übrigens. Dylan, angelehnt an Bob Dylan, weil man der Überzeugung war, dass Anthem das für die Spielkultur wird, was Bob Dylan für die Musikkultur wurde. Das war sozusagen die ursprüngliche Idee. Ja,
das ist eine schöne Idee, aber das trifft es nicht.
Ja, das Ding ist, dass damals hatten sie halt wohl wirklich, du musst überlegen, 2012, wie lange das schon her ist, da kam sozusagen diese Grundidee von Anthem auf. Ja, und damals war das ja auch noch eine andere Zeit, ein anderer Kontext. Es ist allerdings dann so, dass die längste Zeit scheinbar die Personen, die auch daran mitgearbeitet haben, nicht so richtig wussten, in welche Richtung es gehen sollte. Es gab keine klare Orientierung. Immer wieder wurden auch irgendwie größere Designentscheidungen umgeworfen und wieder neu aufgearbeitet. Als gutes Beispiel dient dafür die Möglichkeit des Fliegens. In Anthem kann man ja eine begrenzte Zeit fliegen und dann muss man wieder landen, um sozusagen seinen Suit abzukühlen. Es sei denn, man taucht irgendwie ins Wasser, dann geht es auch. Eigentlich eine coole Idee. Das Ding ist nur, BioWare hatte scheinbar unheimliche Probleme damit, weil dann erst die Idee aufkam, okay, man soll fliegen können. Das bedeutet aber, das komplette Level-Design muss viel stärker vertikal gebaut sein. Du musst es auch irgendwie begrenzen, damit also Personen, die das dann spielen, nicht einfach zack über die Map hinausfliegen. Und du musst es halt irgendwie auch interessant gestalten, sodass die Leute nicht einfach an dem ganzen Content, den du quasi machst, vorbeifliegen zum Quest-Marker quasi. Also hat man es wieder rausgenommen. Dann war das Problem, jetzt war die Vertikalität zu stark. Dann musste man es flach machen. Dann hatte man irgendwann so ein riesen Plateau irgendwie einfach. Hat auch nicht funktioniert. Und so ging das immer hin und her. Außerdem hat BioWare enorm gekämpft mit der Frostbite Engine. Frostbite Engine ja eigentlich eine sehr fähige Engine von DICE entwickelt, ja, für First-Person-Shooters, für Battlefield. Auch bei Mirror's Edge kam die, glaube ich, auch zum Einsatz. Und EA hat sich eben dazu entschlossen, zu sagen, dass alle Titel bei EA hier jetzt bitte auf der Frostbite-Engine laufen sollen. Und das Problem ist einfach, dass BioWare musste sozusagen dann diese Engine nehmen, die eigentlich für First-Person-Shooter etabliert ist, mussten sie nehmen mit der Erfahrung, die sie nur im Bereich der Rollenspiele ja überwiegend haben und mussten das ummodeln, eine Third-Person-Perspektive einbauen und so weiter. Unheimlich viel Zeit gekostet. Es gab da noch drastische Konflikte. Es gab zwei Teams, einmal BioWare Edmonton und BioWare Austin. Und Edmonton ist sozusagen eigentlich, wird als Kernteam dann angesehen, sollte die kreative Leitung übernehmen. Austin sollte die Ideen einfach nur umsetzen, aber die beiden waren mit ihren Rollen sehr unzufrieden. Und natürlich, das ist ganz wichtig, es gab einen exorbitanten Crunch. Immer wieder sind Mitarbeiter ausgefallen, für Wochen weg. Manche sind wiedergekommen, manche gar nicht, ja, weil sie diesen enormen Druck nicht ausgehalten haben. Als es auf das Release, aufs Release-Datum zuging und irgendwie man tatsächlich feststellte, man war irgendwie 14 Monate, bevor Anthem erscheinen sollte. Und wo es klar die Vorgabe gab, in diesem Jahr muss es noch rauskommen, in diesem Fiskaljahr, also es ist dann im Februar 2019 erschienen, sie konnten es nicht weiter nach hinten verschieben, sie durften es nicht weiter nach hinten verschieben, bis dahin muss fertig sein. 14 Monate vorher war das Wesentliche von Anthem noch nicht da. Es existierte eigentlich gar nicht als Spiel, sondern es musste dann schnell geschustert werden. Und das ist auch das, so eine Annahme, die Jason Schreier hier aufdeckt, das wahnsinnig spannend ist, ist diese Idee von BioWare Magic. Die Alteingesessenen des Studios und die Personen in den Führungsetagen haben wohl oftmals diese Annahme gehabt, es gibt so eine Art BioWare Magic. Wenn sie sich nur genug anstrengen, wenn nur genug Leidenschaft dahinter ist, dann im Endeffekt funktioniert das dann und im Endeffekt kommt dann alles zusammen.
BioWare ist ja auch tatsächlich eine Hausmarke oder also für Rollenspiele, also das, was mir direkt einfallen würde, wo ich auch an wenig schlechte Spiele denken würde.
Ja, tatsächlich. Und das ist ja das Ding, dass sie deshalb auch einen gewissen Optimismus hatten. Sie hatten ja einen großen Erfolg auch mit Dragon Age Inquisition noch. Da gab es zwar auch schon ein bisschen Problemchen, aber im Grunde war Dragon Age Inquisition ein großer Erfolg. Und dann kam ja Mass Effect Andromeda. Das war auch schon wirklich ein Flop, kann man sagen. Nicht kompletter Flop, aber hatte schon große Probleme. Und da wurde dann auch viel länger dran gearbeitet als eigentlich gedacht, bis man das einigermaßen zurecht gepatcht hatte. Und da hat diese BioWare Magic schon nicht mehr so richtig funktioniert. Und diese Idee dieser BioWare Magic hat dazu geführt, dass die Mitarbeiter irgendwann auf dem Zahnfleisch gegangen sind und gesagt haben, wir können nicht mehr.
Das ist ja auch, die Fallhöhe wird ja auch immer höher an einem bestimmten Punkt. Also das, was mit Mass Effect abgeliefert wurde oder ja auch früher schon mit solchen Geschichten, also einfach ein Genre auch geprägt hat mit Baldur's Gate und solche Geschichten, aber dann auch zum Beispiel Dragon Age. Da ist es dann, also Mass Effect Andromeda hätte man vielleicht auch jedem anderen Studio so ein bisschen verziehen, aber bei BioWare war es natürlich, Kinders, was habt ihr denn da gemacht?
Das ist das Ding.
So. Und dann, also ich möchte auch an der Stelle tatsächlich nochmal, um das so ein bisschen umzudrehen, meinen höchsten Respekt und meinen tatsächlich dann doch Gratulation an die Leute von BioWare, also die Leute, die da ihre Crunchtime verbringen, aussprechend dafür, dass man nur, was hast du gesagt, 14 Monate, also vielleicht maximal so, weil also du, wahrscheinlich die ersten zwei Monate wirst du irgendwie reinarbeiten, aber wirst du anfangen und die letzten zwei Monate wirst du das Ding irgendwie versuchen zu finalisieren. Das heißt, faktisch gesehen hast du vielleicht 10 Monate. Ich kenne mich da jetzt nicht so absolut in der Spieleentwicklung aus, aber wenn ich jetzt einfach mal so vom Projektmanagement her denken würde, sind da 10 Monate das, wo du real quasi in der Arbeit bist. Das andere ist Anfang, das andere ist quasi Endphase. Und gerade diese Endphase. Und also da möchte ich tatsächlich das auch nochmal so ein bisschen umdrehen und nicht zu sagen, am Ende dieser Crunch-Time steht dann quasi auch noch der Spielejournalismus oder die Konsumenten, die dann sagen, ja, war nett, nicht, sondern auch tatsächlich höchsten Respekt für die Leistung, dann doch so ein Spiel dann nochmal raus.
Ja, genau,
so arbeiten, auch wenn es nicht gut ist. Tut mir leid.
Das ist so ein bisschen,
das muss halt den Gegenstand dann doch wieder einzeln betrachten.
Ja, genau. Ich denke, das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite finde ich tatsächlich auch, ich würde erstmal deinem ersten Punkt zustimmen. Es gab auch in dem Artikel die Aussage von einem BioWare-Mitarbeiter, Dragon Age Inquisition der Erfolg von Dragon Age Inquisition war das Schlimmste, was uns passieren konnte, weil dadurch die Messlatte eben so hoch wurde und so viel Aufmerksamkeit auch auf dem Studio lastete. Und ich denke, es ist so ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite ist es gut und respektabel, dass BioWare aufgrund der Expertise wahrscheinlich, die sie haben, da doch auch einiges geleistet haben innerhalb dieses enorm chaotischen Entwicklungsablaufes. Es hätte wahrscheinlich unter anderen Umständen dazu geführt, dass Anthem vielleicht einfach eingestampft worden wäre. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass dieser Glaube daran, dass wenn man nur genug cruncht, dass es dann irgendwie alles wieder, dass es dann alles passt, ja, das ist natürlich etwas, was nicht weiter bestehen kann. Und da gab es auch Reaktionen auf den Artikel natürlich. Zwei interessante Reaktionen, eigentlich gegenläufige Reaktionen auch. Es war nämlich so, dass von offizieller Seite sich BioWare bereits wenige Minuten nach der Publikation des Artikels schon eher abschätzig äußerte. Man muss dazu wissen, Jason Schreier hat versucht, natürlich auch ein Statement von BioWare offiziell zu bekommen. Die allerdings haben die Kooperation an diesem Beitrag abgelehnt und sagen Folgendes in ihrem eigenen Statement. Zitat: "People in this industry put so much passion and energy into making something fun. We don't see the value in tearing down one another or one another's work. We don't believe articles that do that are making our industry and craft better." Zitat Ende. Das war also vom offiziellen BioWare-Blog. Bezieht sich mitunter auch darauf, dass einige, insbesondere aus den Führungsetagen, einige Mitarbeiter persönlich genannt werden. Ja. Zwei Tage später hat BioWare dann nochmal eine interne Notiz veröffentlicht von Casey Hudson, dem General Manager von BioWare, der dann Folgendes an die Staff-Members schrieb. Zitat. Es ist jetzt nur aus dem Anfang dieser internen Notiz, die Kotaku zugespielt wurde. "Hey BioWare, I wanted to get a note out to you to share my thoughts on the Kotaku article and the online discussion it has raised. The article mentions many of the problems in the development of Anthem and some of our previous projects, and it draws a link between those issues and the quality of our workplace and the well-being of our staff. These problems are real, and it's our top priority to continue working to solve them. What we found out of bounds was the naming of specific developers as targets for public criticism. It's unfair and extremely traumatizing to single out people in this way, and we can't accept that treatment towards any of our staff. That's why we did not participate in the article and made a statement to that effect." Zitat Ende. Das war jetzt wiederum Kotaku, die diese interne Notiz veröffentlicht haben. Wie gesagt, es gibt noch so viel dazu zu sagen. Es gibt so viele spannende Anekdoten, die damit drinstecken. Einblicke tatsächlich in diesen enorm chaotischen Produktionsprozess. Deshalb kann ich es nur empfehlen, sich den Artikel zu Gemüte zu führen. Er ist sehr lang. How BioWare's Anthem Went Wrong von Jason Schreier auf Kotaku.com. Jason Schreier, einer der großen Spielejournalisten unserer Zeit, findet ihr natürlich in den Shownotes verlinkt.
Und auch in den Shownotes findet ihr Pixeldiskurs Podcast Episode 108 von der Moral des Spielekaufs, wo wir uns auch mit der Frage, kann ich denn ein Spiel mit so viel Crunch-Time denn noch kaufen, zum Beispiel beschäftigt haben. Da könnt ihr nochmal reinhören.
Hier kommen noch ein paar Schlag-auf-Schlag-Geschichten, die ich eigentlich geplant hatte, nicht mit reinzunehmen, aber jetzt erwähne ich sie doch noch ganz kurz. Nummer 3. Video Game News Subreddit closes for 24 hours to protest bigotry von Cecilia D'Anastasio, Kotaku. Es handelt sich dabei einfach nur um die Meldung, dass R Games, das Subreddit, der größte Gaming-Subreddit ist, für 24 Stunden geschlossen hatte, am 1. April startend. Erst dachte man, es sei vielleicht ein April-Scherz, aber nein, es ist hundertprozentig ernst gemeint, um sozusagen der toxischen Kommunikationsweise und toxischen Verhaltensweise ein Zeichen entgegenzusetzen und zu sagen, das war aber, da haben wir hier keine Lust drauf, das wollen wir nicht. Nummer 4. Anno 1800. Am Veröffentlichungstag wird der Kauf auf Steam eingestellt. Von Benjamin Jakobs, Eurogamer.de. Ja, Tobi, du guckst irritiert, es ist tatsächlich wahr. Anno 1800 steht auf Steam zum Vorbestellen zur Verfügung. Am Verkaufstag aber wird es auf Steam eingestellt und erscheint nur noch auf dem Epic Game Store.
Ah, got it.
Und die letzte Nummer 5 wäre das, glaube ich.
Nummer 5, ja.
Nummer 5. Sega veröffentlicht ein Sega Mega Drive Mini. Jetzt vorbestellbar von Benjamin Jakobs auf Eurogamer.de. kurze Meldung, Sega springt auf den Zug der Minikonsolen auf. Gibt 40 vorinstallierte Spiele. Dazu zählen Echo the Dolphin, Castlevania Bloodlines, Space Harrier 2, Shining Force, Dr. Robotnik's Mean Machine, Comics Zone, Sonic the Hedgehog, Altered Beast, Gunstar Heroes und einige andere. Es gibt zwei USB-Controller, ein USB- und ein HDMI-Kabel. Etwas, was ich nicht verstehen kann tatsächlich. Kein Stromadapter. Das machen diese ganzen Minis ja so. Wieso gibt es denn da keinen Stromadapter dabei?
Weil du das Ding ja meistens eh schon zu Hause rumliegen hast.
Ja, aber man kann doch einen Stromadapter bei so. Ich kann doch nicht sagen, ich habe keinen Toaster, aber das Kabel musst du selber kaufen.
Du kennst diese Kisten, wo Leute irgendwie Kabel horten, diese Mini-USB-Kabel zum Beispiel, habe ich 4 von. Und diese 9-Volt-Adapter habe ich ja auch irgendwie 3, 4 rumliegen, weil die immer quasi übrig bleiben von irgendwelchen Produkten, die man am Ende nicht mehr nutzt und dann irgendwie, dann hebst du das Stromkabel auf. Ich finde das tatsächlich eigentlich eine ganz okay Entwicklung, insofern der Preis dann so ist, dass du dann sagst, okay, dann kaufe ich halt noch ein Kabel mit dazu.
Weil 80 Euro ist der Preis.
Wobei ich, ja, da finde ich es, Kabel, was kostet ein Kabel? 5 Euro?
Aber ich frage mich manchmal, ich mache das zum Beispiel anders, ich mache das immer so, ich lasse die Kabel, die zum Gerät gehörig sind, immer am Gerät. Ja, und deshalb ist es so, dass wenn ich dann die alte Konsole, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine PS3 irgendwie loswerde, dann gebe ich den Stromadapter natürlich mit weg.
Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein altes Telefon ersetzt durch ein neues, weil das alte Telefon defekt ist, aber das Kabel funktioniert noch, dann hast du ja dieses Kabel noch. Also wie gesagt, ich habe irgendwie eine Kiste von irgendwie. Das ist so eine Kabelgewirrkiste, die gibt es auch in jedem Haushalt.
Die habe ich auch, ja. Ich habe auch eine Kabelgewirrkiste.
Ja, dementsprechend finde ich das tatsächlich eigentlich eine gute Entwicklung, weil wenn du dann eins brauchst, dann kannst du ja eins mit dazu kaufen.
Das stimmt schon, ja.
Und kannst dich auch entscheiden, wo kaufe ich das mit dazu. Das ist natürlich erstmal unpraktisch, wobei ich da noch einen Schritt weiter gehen würde. Und also wir hatten darüber ja auch schon mal über diese Mini-Entwicklung gesprochen. Jetzt guckt der hier irgendwie seine Kabel an.
Nein. Das ist was anderes. Aber das muss ich dir gleich im Off-Talk erzählen.
Okay. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich finde, man sollte auch noch mal gucken, ob man diese Mini-Geschichte nicht einfach in den normalen Store zum Beispiel implementieren kann. Dass ich einfach sagen kann, ich kaufe diese Mini-Collection auch auf meiner PlayStation 4. Ich weiß nicht, ob es geht, die einzelnen Titel so zu kaufen, aber ich finde, da entsteht gerade noch mal so ein Wust an Hardware. So, hier ist eine PS Mini und so weiter. Und bestimmt gibt es in 10 Jahren dann irgendwie die PS4 Mini oder sowas. Also inwiefern das nicht eigentlich eine super unnachhaltige Produktionsweise ist. Und vor allem kann ich ja auch immer eine gebrauchte PlayStation 1 kaufen. Das ist zwar ein bisschen Gefuddel mit irgendwelchen Adaptern.
Ja, das wollen die Leute nicht.
Für den PC.
Da musst du Memory Cards. Hast du schon mit Memory Cards? Dann musst du dich mit Memory Cards wieder rumschlagen und so weiter.
Aber das ist wie einen Plattenspieler zu haben und mit Plattennadeln musst du dich rumschlagen.
Aber die Leute wollen ja keinen Plattenspieler und die Leute wollen ja nicht die Leute wollen nur das, was sich so anfühlt, als ob, und das ist es aber eigentlich nicht.
Ja.
Möglichst einfach zugänglich, ohne sozusagen die Hürden, und das ist ja auch okay, also ich verstehe das auch.
Dann möchte ich gerne mit einem Bonbon schließen.
Schließe mit dem Bonbon.
Mit dem Bonbon. Jede Mini ist eine Lüge.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Na, das belügst dich einfach selber. Du willst was sich so anfühlt, aber nicht das Ding ist, das aktuelle. Du willst quasi den Kaffee ohne Koffein, wie Slavoj Žižek. Ich muss gerade bei 118, dass ich das Slavoj Žižek zitiert habe und irgendwann wurde sich mal beschwert, dass ich zu wenig Žižek
in der Sendung.
Ich hole Slavoj Žižek zurück in den Podcast.
Bring Žižek back.
Wobei ich nicht weiß, ob der aktuell noch zitierfähig ist, aber zumindest das fand ich von ihm nachvollziehbar. Aber du willst quasi das Ding ohne die negativen Folgen. Du willst die PlayStation ohne die Memory Card und dann die Mini.
Aber es ist überraschend.
Aber dann kauf keinen Mini. Was soll das denn?
Ja, warum denn nicht?
Ach, ich finde das
affig. Warum denn nicht? Also das ist ja, da müsste man ja quasi immer sagen, ich nehme immer das, was am umständlichsten und anstrengendsten ist, das, was eigentlich immer das Älteste ist, quasi. Weil ich kann ja auch sagen, dann klick doch keine MP3 an, ja, dann nimm doch irgendwie, am besten lernst du das Instrument selber und spielst das Lied, so ungefähr, ja.
Nee, das nicht. Nee. Es geht ja darum, dass jemand sagt, ja, ich will Platte hören, aber ich will keine Platten kaufen. So, ich möchte quasi ein Gerät, was aussieht wie ein Plattenspieler, aber MP3s abspielt.
Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Da gehört schon noch mehr dazu.
Ja, ist tatsächlich auch gerade so ein bisschen Rage-Modus. Müsste noch mal 3 Minuten länger drüber nachdenken. Aber ich finde das trotzdem problematisch. Warum kaufe ich mir denn eine Mini und nicht eine gebrauchte PlayStation 1? Auch die muss ich finden, aber die kostet ungefähr genau das Gleiche.
Nee, das ist so einfach nicht. Wenn ich eine gebrauchte PS1 kaufe, dann muss ich mir Memory Cards organisieren. Dann muss ich das alles gucken, dass das mit der Verkabelung passt. Dann muss ich mir die Spiele einzeln zusammenkaufen, irgendwo auf dem Gebrauchtmarkt oder sowas. Was aber doch, der Markt ist aber doch ein ganz anderer. Der Markt ist doch so, dass man sagt, hier, wenn ihr so ein bisschen Lust auf ein nostalgisches Spielgefühl habt, PlayStation 1 sowieso kann man nicht empfehlen, das Mini-Ding, aber nehmen wir mal ein NES oder SNES-Mini, ja, da musst du nicht irgendwie erst durch die Flohmärkte wühlen, um irgendwelche alten Cartridges zu kaufen, davon funktioniert vielleicht die Hälfte dann nicht mehr, sondern du hast dann halt das eine Ding, das ist so fertig, wie es ist, ist natürlich schade, dass es keine Möglichkeit gibt, neue Sachen zu installieren, da sind dann auch irgendwie, da sind Controller mit dabei, hast alles vollständig. Wenn man so eine Konsole vielleicht noch hat, ist es uninteressant, aber für Leute, die sich irgendwie aus ihrer Kindheit daran erinnern und das ewig nicht mehr gemacht haben, die investieren dann vielleicht 80 Euro, wenngleich ich natürlich auch verstehen kann. Ich finde das Argument, was du zuerst gebracht hast, ja eigentlich sehr überzeugend. Dass es zumindest gut wäre, wenn es auch die Möglichkeit gäbe zu sagen, ich kaufe dann die Sachen irgendwie in einem Store, in einer Emulation auf einer kontemporären Konsole. Gibt es ja mitunter auch, kannst ja auch PS1 Classics irgendwie auf der PS4 kaufen. Das ist dann natürlich die komfortablere Variante, dann brauchst du auch keinen Mini.
Ja, und um zu meinem Bonmot bzw. Aphorismus zurückzukommen, was ich damit ja ausdrücken wollte, es ist halt nicht das Thing, was ich halt haben will, sondern ich möchte dieses nostalgische Gefühl ohne das Problem der nostalgischen, also des nostalgischen Produkts, also ohne die Gefahr, dass ich dann tatsächlich feststelle, da waren ja Memory Cards, oh Gott, ist das nervig und solche Geschichten. Also eigentlich, dass die romantische Verklärung aufrechterhalten bleibt und damit quasi den in Anführungszeichen Selbsttäuschung, Belügung kann man nicht sagen, aber quasi die Lüge des so war das, so ist das, hier ist quasi Zelda. Und das ist aber nicht das Zelda auf dem Nintendo, sondern das ist halt das Zelda auf dem SNES Mini. Das ist halt eine emuliertes digitale Version.
Ich habe da ein weniger pessimistisches Bild von Retro-Nostalgie.
Ich habe da auch kein pessimistisches Bild von, aber...
Weil ich würde es schon mal grundsätzlich nicht als Lüge bezeichnen oder als Täuschung. Ja, also ich meine, man kann vielleicht sagen, Täuschung könnte man vielleicht noch sagen, aber das ist einfach... In dem Sinne wäre sozusagen die authentische Erfahrung auch nicht das Ziel des Eigentlichen, also das, was man möchte. Ein Ziel, zu dem man nicht kommt, ein Ziel, zu dem man auch gar nicht kommen kann, sondern eher eine Reminiszenz an das.
Ja, aber dann ist die Frage, ob die Täuschung und die Lüge, also die positive Lüge, auch ein Theaterstück ist ja quasi ein so tun, als ob ein...
Ja, aber keine Lüge.
Ja, aber... Es ist auch keine Wahrheit im Sinne von, da ist wirklich Odysseus auf der Bühne.
Ja klar, aber das ist ja trotzdem in dem Sinne keine, nicht Täuschung. Falsch.
Ja, wir tun so als
Täuschung, würde ich nicht
sagen. Ja, es ist auch keine Täuschung, weil ich weiß, dass es die Illusion. Gut,
es ist eine Illusion, es ist ein bewusstes auf das als ob einlassen.
Ja. Jede Mini ist eine Illusion.
Schall und Rauch. Das Thema der Woche. Leben hinter dem Upload-Filter. Bevor wir uns jetzt in die Materie stürzen und über Artikel 13 bzw. 17 sprechen, zwei kurze Anmerkungen. Nummer 1, es handelt sich dabei um eine recht umfassende und auch komplexe oder komplizierte eher Materie, Deshalb ist es so, dass falls wir einzelne Fakten, einzelne Details falsch wiedergeben sollten, korrigiert uns bitte und gerne auf pixeldiskurs.de, gerne auf Facebook oder auf Twitter, @pixeldiskurs. Und Nummer zwei der Voranmerkungen ist, dass wir uns wirklich nur auf den vormaligen Artikel 13, der nunmehr Artikel 17 ist, aufgrund einer Neubezifferung, konzentrieren. Wir klammern also Artikel 11 beziehungsweise jetzt Artikel 15, das Leistungsschutzrecht, was oder auch die ganzen anderen Artikel aus. Das Leistungsschutzrecht, muss man dazu sagen, ist auch nochmal eine sehr interessante Debatte, die vorwiegend auch Suchmaschinen und soziale Netzwerke betrifft und damit zusammenhängt, dass sozusagen Verlage es nicht in Ordnung finden, wenn oder sich an den Einnahmen beteiligt werden wollen, wenn sozusagen Verlinkungen mit eventuellen Vorschauen und Texten und sowas in Suchmaschinen indiziert werden oder auf sozialen Netzwerken geteilt werden. Wissenschaftliche Magazine und Blogs sind vom Leistungsschutzrecht ausgeschlossen. Wir werden deshalb auch direkt nicht betroffen sein. Das heißt also, wir konzentrieren uns wirklich nur auf 13 bzw. 17 in diesem Fall. Und vielleicht erstmal für all diejenigen da draußen, die jetzt nichts mitbekommen haben sollten, was enorm unwahrscheinlich ist, aber gibt es ja doch durchaus Leute, die vielleicht jetzt nicht unbedingt jeden Tweet gelesen haben, nicht immer ständig auf jeden Facebook-Post irgendwie genau geschaut haben, sondern vielleicht irgendwie mal eine Überschrift mitbekommen haben. Können wir vielleicht mal kurz aufarbeiten, was das eigentlich ist, was das bedeutet? Es handelt sich dabei im Grunde um eine Reform des EU-Urheberrechts, seit 2016 bereits in Arbeit und seither kontrovers diskutiert. Konkret geworden ist sie dann letztendlich Anfang 2019 und ist dann auch am 26. März 2019 beschlossen worden. Artikel 17 ist, ich mache jetzt einfach mal so lange weiter, bis du, Tobi, sagst, bis du einspringst. Mhm. Artikel 17 ist beschrieben als, Zitat, Nutzung geschützter Inhalte durch Dienstanbieter für das Teilen von Online-Inhalten. Das ist die Überschrift, Zitat Ende, aus der EU-Richtlinie auf Seite 121 zu finden. Wir verlinken natürlich alle Artikel, auf die wir uns beziehen, inklusive des Originaltextes der EU-Richtlinie in den Shownotes, falls ihr da nochmal genauer nachlesen wollt.
Es wird heute wieder ein sehr, sehr langes Shownotes-Bombardement.
Shownotes-Geballer.
Genau, also es ist, ich habe einiges dabei, was man verlinken kann und muss, nachdem wir dann ja auch darauf hingewiesen haben.
Ja.
Bist du schon soweit durch mit?
Ich würde jetzt noch sagen, wer davon betroffen ist und wer nicht.
Ja, genau, weil ich würde gleich versuchen, das Ganze in normales Deutsch nochmal zu übersetzen. Also okay. Nicht das, was du sagst, sondern Artikel 17.
Ja, okay, dann kurz zum erweiterten Kontext noch. Betroffen von dieser neuen Richtlinie ist ein Dienst, Zitat, bei dem der Hauptzweck bzw. einer der Hauptzwecke darin besteht, eine große Menge an von seinen Nutzern hochgeladenen urheberrechtlich geschützten Werken oder sonstigen Schutzgegenständen zu speichern und der Öffentlichkeit Zugang hierzu zu verschaffen, wobei dieser Anbieter diese Inhalte organisiert und zum Zwecke der Gewinnerzielung erwirbt. Zitat Ende. Das war aus einem Golem-Artikel. Ausgenommen davon sind, Zitat, nicht gewinnorientierte Online-Enzyklopädien, kleiner Einschub hier, das wäre zum Beispiel Wikipedia, die dagegen auch protestiert haben gegen Artikel 17, indem sie den Wikipedia für einen Tag abgeschaltet haben, gesagt haben, hier einfach nur sozusagen für das freie Netz zu protestieren, aber tatsächlich sind sie direkt nicht betroffen.
Das war ziemlich strange, als man auf Wikipedia gegangen ist und klick, oh, es ist weg. Naja, klick. Es ist wirklich weg.
Ja, ich dachte auch so, hä, wo kriege ich denn jetzt meine Infos her? ich fahre fort im Zitat von den ausgenommenen Diensten. Nicht gewinnorientierte, bildungsbezogene und wissenschaftliche Repositorien, Entwicklungs- und Weitergabeplattformen für quelloffene Software, also Freeware, Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste im Sinne der Richtlinie EU 2018-1972, Online-Marktplätze, also eBay, solche Geschichten, zwischen Unternehmen erbrachte Cloud-Dienste sowie Cloud-Dienste, die ihren Nutzern das Hochladen von Inhalten für den Eigengebrauch ermöglichen. Zitat Ende. Das war auch aus demselben Golem-Artikel. Also, wie gesagt, also was nicht darunter fällt, ist eben Wikis, Online-Händler, eBay und so weiter, Shareware-Plattformen und solche Dienste wie Dropbox, iCloud und so weiter. Sind davon nicht betroffen. Außerdem ist eine Sache, die ich noch vorweg auch anmerken möchte, bevor wir dann jetzt inhaltlich tatsächlich darauf eingehen, dass es im Zuge dieser EU-Urheberrechtsrichtlinie auch noch einige andere Teile gibt, die wir jetzt ja nicht ansprechen, aber oder die wir nicht genau besprechen. Aber es ist durchaus so, dass zum Beispiel wissenschaftliche Arbeit tatsächlich auch gestärkt wird. Als Teil von Artikel 3 und 4 ist Text- und Data-Mining ausdrücklich geschützt. Zitat aus demselben Golem-Artikel. Diese Urheberrechtsschranke erlaubt die Vervielfältigung und Entnahme von urheberrechtlich geschützten Inhalten zu Forschungszwecken, auch ohne Einwilligung des Rechteinhabers. Dieser Passus der Reform war weitgehend unstrittig. Die ausgewerteten Werke dürfen zudem längerfristig gespeichert werden. Zitat Ende. Außerdem ist es möglich, dass beispielsweise nach Artikel 6 auch die Archivierung ermöglicht wird, dass beispielsweise, wenn man in einer Sammlung, wenn jetzt das Deutsche Computerspielmuseum in Berlin, wenn die jetzt sagen, sie haben jetzt in einer Sammlung, haben sie jetzt Originalwerke, dann dürfen sie diese nach dieser EU-Rechtlinie, wenn die in 2 Jahren, tritt ja erst in 2 Jahren in Kraft, dürfen sie diese Inhalte digitalisieren und vervielfältigen. Ja, also da ist auch einiges an Schutzmechanismen drin für die akademische und archivarische Arbeit. Und jetzt gucken wir mal genauer, was jetzt in Artikel 17 eigentlich drinsteht. Du hast was mitgebracht, Tobi.
Genau, einerseits verlinken wir natürlich auch Artikel 17. Wir sprechen ja hier auch von einem öffentlichen Dokument. Das ist ja kein Geheimdokument, was man nicht sehen darf, wo man so munkelt, was so Leute so heimlich so, hey, ja, Artikel 17, sondern es ist natürlich öffentlich zugänglich. Einmal diesen Link gibt es, aber damit man sich jetzt hier durch dieses juristische Englisch nicht durchkämpfen muss, auch nochmal
persönlich. Deutsch doch, oder?
Ich hab's auf Englisch.
Ich hab's auf Deutsch gelesen.
Ja, das Original ist aber auf Englisch.
Das stimmt vielleicht. Ich habe eine Übersetzung gelesen, das kann sein.
Ja, eine Übersetzung in Alltagssprache hat jetzt aber die Juristin Anna K. Bernsen, die auch im Bereich Jura promoviert, zusammen oder für das Handelsblatt oder ich habe es jetzt als die Jugendversion verstanden, Orange.Handelsblatt nämlich vorgenommen. Und ich würde jetzt einfach mal ganz kurz im Parfumsritt diese 10 Punkte mal durchgehen. Und du hattest ja gerade schon von Ausnahmen gesprochen, auch darauf gehe ich gleich nochmal rein. Also, was ist als allererstes der Unterschied? Erstens, die Plattformen haften. Bisher bist du als Nutzer verantwortlich für das, was du hochlädst. Das heißt, wenn du Titanic oder was auch immer auf YouTube hochlädst, dann ist das erstmal deine Urheberrechtsverletzung und YouTube kann darauf verweisen, dass du, Stefan, Titanic hochgeladen hast.
Was ich jeden Tag mache. Das ist ein super Film und ich finde, alle sollten ihn sehen. Also.
Ja, genau. Dann auch, das ist das Erste, was sich ändert. Hat die Plattform eine Lizenz, gilt das auch für die Nutzer? Also wenn YouTube sagt, wir möchten jetzt aber gerne, dass unsere Nutzer diese oder jene Sachen hochladen können, zum Beispiel dann auch vielleicht jetzt eher nochmal auf Gaming bezogen, Let's Plays, dann können sie entsprechende Lizenzen erwerben und dann bist auch du als Nutzer vor dieser Urheberrechtsverletzung in Anführungszeichen geschützt, da du ja die Lizenz über die Plattform YouTube in Anführungszeichen miterworben hast.
Wenn ich jetzt kurze Anmerkung dazu, es entfällt also sozusagen, wenn Artikel 17 dann in nationales Recht gegossen wird, in 2 Jahren passiert das aber erst, also dann würde es erst umgesetzt werden, entfällt das sogenannte Provider-Privileg. Ja, weil Provider einfach sagen konnten, wir sind nicht dafür verantwortlich, was Nutzer machen, dann nach Inkrafttreten sind sie es schon.
Genau, ja. Exakt. Bezüglich der Lizenz differenziert wird allerdings nochmal bezüglich gewerblicher Nutzung, also wenn du etwas daran verdienst, das hochzuladen, also da ist dann aber auch nochmal die Frage, inwiefern stellt YouTube dann sein Partnerprogramm und so weiter um, das wurde jetzt in dem Artikel nicht geklärt. Drittens, Plattformen müssen gegen Verstoße der Nutzer vorgehen, also sie können sich jetzt dann nicht rausziehen und sagen, naja, passiert aber halt irgendwie, sondern sie müssen dann entsprechend den Content sperren oder auch direkt vorab das Sperren, was ja dann wie auf diese Upload-Filter drauf verweist. Wenn es keine Lizenz gibt, die Plattform haftet für die Verletzung, außer der Lizenzabschluss wurde versucht. Zweitens, hat sich bemüht, Verletzungen zu verhindern. Und jetzt kommen wir auch wieder zum Upload-Filter, der zwar im Text nicht vorhanden ist, aber er hat unverzüglich gehandelt. Und wie kann ich bei einer Riesenplattform wie YouTube zum Beispiel unverzüglich handeln, eben indem ich Filter einstelle? Das ist menschlich überhaupt nicht machbar oder auch ökonomisch nicht logisch, sondern du musst in irgendeiner Art und Weise den Content filtern. Fünftens, allerdings entscheidet der Einzelfall, worum geht es eigentlich? Habe ich ein kurzes 5-Sekunden-Snippet hochgeladen, ohne das in irgendwas einzubauen? Also habe in Anführungszeichen gesagt, naja, ist doch nur ein Zitat. Oder habe ich einen ganzen Film oder ein ganzes Spiel als Let's Play hochgeladen und habe ich es kommentiert oder ist es ohne Kommentar etc.? Ist es ein Ausschnitt? Also der Einzelfall wird trotzdem immer nochmal geprüft. Außerdem auch noch eine Ausnahme, du hast ja auch schon von Ausnahmen gesprochen. Plattformen sind nur betroffen, die erst seit 3 Jahren existieren, außerdem weniger als 10 Millionen Euro Umsatz machen. Also kleinere Plattformen sind zum Teil dann auch ausgenommen. Das heißt aber nicht, dass sie einen Freibrief haben, sondern auch diese müssen sich um Lizenzen und Löschungen kümmern. Sie müssen nur keine Upload-Filter installieren.
Richtig, genau. Und wenn Sie, also die 3 Ausnahmen, da kommt noch eine dazu, also seit weniger als 3 Jahren zur Verfügung stehen, weniger als 10 Millionen Euro Umsatz und weniger als 5 Millionen Nutzer.
Genau, also wir zum Beispiel wären auch nicht davon betroffen, wobei wir ja aber auch kein Angebot bieten, etwas hochzuladen, außer ihr ladet jetzt in der Kommentarsession irgendwas hoch, aber davon wäre jetzt auch erstmal nicht auszugehen. Was weiterhin erlaubt ist, ich habe es gerade schon so angedeutet, Zitate, Kritik und Rezensionen, als auch Karikaturen, Parodien, Nachahmungen, also auch die vielen Axel Voss Parodien und Kritiken wären weiterhin noch legitim, dass man dadurch auch bereits vorhandenes Material nutzt. Was es nicht geben soll, ist keine Totalüberwachung. Nicht jeder einzelne Upload soll überwacht werden. Das heißt in Anführungszeichen, dass man sich zumindest von Gesetzesseite das so vorstellt, dass es einen Upload-Filter gibt, der quasi selektiv so ein bisschen nachschaut. Also es soll aber zumindest nicht so sein, dass komplett alles jederzeit überprüft wird. Zumindest hatte ich das so verstanden. Neuntens, es soll eine Beschwerdestelle geben, dass man sich halt auch beschweren kann und sagen kann, ja, aber das ist doch hier jetzt entsprechender Content, da habe ich doch was zitiert, kritisiert und so weiter und so fort, dass es nicht einfach nur ein Automatismus ist. Außerdem, zehntens, es soll eine Zusammenarbeit, Zitat, zwischen den EU-Ländern, Plattformbetreibern wie YouTube, Gemeinschaft von Nutzern und Rechteinhabern wie der GEMA geben. Also es sollen alle an einen Tisch kommen, um irgendeine Art von Kompromiss zu finden. War jetzt leider ein bisschen länger, aber das sind einfach die 10 Punkte, die man für eine sachliche Debatte braucht, um zu wissen, wovon sprechen wir eigentlich.
Ja, aber da zur Punkt 9, eine kleine Ergänzung noch, was ich ganz interessant fand, das stand zumindest im Originaltext auch drin, ist, dass bei dieser Beschwerdestelle muss es dann so sein, dass eine Überprüfung durch einen echten Menschen stattfindet, ja. Also, dass nicht einfach wieder irgendein Algorithmus drüber läuft, sondern dann muss es tatsächlich auch, muss sich eine Person angucken, was da hochgeladen wurde oder was der Inhalt ist, um das beurteilen zu können. Ja. Weil das ist ja auch sozusagen eigentlich das große Problem. Es ist ja, warum ist das jetzt so eine riesige Debatte? Ja, also es gibt mehrerlei Gründe. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass es hier viel lobbyistischen Einfluss gab, ja, also dass sozusagen natürlich auch führende Vertreter auf der GEMA beispielsweise mitbeteiligt waren an diesen Debatten und entscheidende Argumente mit vorgetragen haben. Auf der anderen Seite gibt es eben auch eine Befürchtung, ob die legitim ist oder nicht, darüber können wir jetzt nochmal genauer sprechen, dass diese Upload-Filter eben ein großes Problem für die Freiheit im Internet darstellen. Dazu niemand, und das ist wirklich so, ich hab das nirgendwo gefunden, niemand hat ein Problem damit, wenn Leute, die ein künstlerisches Werk erschaffen, dass sie da rechtmäßig dran beteiligt werden und entlohnt werden dafür, weil das ist ja auch teilweise so ein Strohmann-Argument. Die Leute, die Gegner von Artikel 13 oder jetzt Artikel 17, die wollen, haben ja kein Interesse daran, dass Künstler belohnt werden.
Das sind das zum großen Teil selber Kulturschaffende, die da also vorne weglaufen, also Clickzoom, LeFloid, Iblali, Gronkh und so weiter. Das sind doch nicht im weitesten Sinne, sondern das sind Kulturschaffende. Also
richtig, ja.
Das sind ja Leute, die wollen daran beteiligt werden, dass sie für ihr kulturelles Produkt, also das sind ja im Endeffekt, also YouTuber, die im Endeffekt zu der gleichen, zu dem gleichen kulturschaffenden Milieu gehören, wie ein Mensch, der einen Basslauf einspielt. Das würde ich einfach mal gleichsetzen. Das sind Künstler.
Ja, wir haben jetzt aber das Problem daran, das ist ja sozusagen das, was daran kritisiert wird und weshalb die Upload-Filter auch bei uns im Titel stehen, obwohl sie in der Richtlinie selber nicht mehr drin stehen. Das Problem ist ja, wenn man ein solches System implementieren möchte. Nehmen wir mal an, ein Lizenzvertrag kommt nicht zustande. Das kann sein, weil zum Beispiel YouTube sagt, nee, da haben wir jetzt überhaupt keinen Bock drauf, dass wir da Leute dran beteiligen. Es kann auch sagen, dass in der Verhandlung irgendwas schief läuft oder dass
die Verlagsgesellschaft... Siehe die GEMA-Verhandlung, die sich ja auch ewig hingezogen hat und ein Kampf war.
Ja, oder das auch, es kann auch durchaus sein, dass die Verlagsvertriebsgesellschaften, beispielsweise die VG Wort, VG Bild oder GEMA eben, nehmen wir mal die GEMA als Beispiel, dass die dann irgendwelche Statuten da einführen, denen die YouTube nicht gefallen. Also letztendlich kann da viel schief gehen, obwohl natürlich in der EU-Richtlinie folgend das ermöglicht werden soll. Und ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass solche Verträge auch zustande kommen. Aber wenn das nicht so ist, dann gibt es technisch keine andere Möglichkeit als ein Upload-Filter-System. Zumindest ist das bislang sozusagen das schlagende Argument. Selbst wenn Axel Voss. Ich verwechsel manchmal Alex und Axel. Mhm. Axel Voss. Alles gut. Selbst wenn Axel Voss sagt, es gibt sozusagen, es steht nicht in der Richtlinie drin, es ist dennoch, besteht diese technische Notwendigkeit. Und jetzt ist die Frage. Es gibt auf YouTube ja schon ein Content-ID-System. Von meiner Erfahrung, die ich auf YouTube gemacht habe, ist das ein System, das läuft über jeden Upload drüber und checkt, ob da irgendwie urheberrechtlich geschützte Inhalte drin sind. Das kann, wenn wir das ganz pragmatisch gamingbezogen machen, das ist mir nämlich auch schon passiert, relativ häufig sogar, kann das sowas sein wie, ich mache ein Let's Play von Life is Strange. Innerhalb von Life is Strange werden jetzt Songs abgespielt,
ja,
die Don't Not bzw. Square Enix für Life is Strange lizenziert haben, aber ich nicht als YouTube-Creator. Ja. Das heißt also, das wird dann über dieses Content-ID-System getrackt und dann heißt es dann, die Konsequenz ist jetzt gegenwärtig eben, ich kann zum Beispiel dieses Video nicht monetarisieren, weil es eine Urheberrechtsverletzung darin gibt. Ich kann da auch widersprechen, das ist schon möglich, aber in der Regel führt es dazu, dass das Video nicht monetarisiert werden kann. Ich also dann, wenn ich das hauptberuflich vielleicht auch mache, daran nichts verdiene.
Oder vorauseilender Gehorsam ist auch, was ich kenne von einer YouTuberin, die ich kenne, dass du vorab das Video entsprechend bearbeitest, dass du an dieser Stelle den Sound aus dem Spiel mutest und dafür musst du allerdings vorher das Audio-File, also deinen Kommentar und das Spiel getrennt voneinander aufnehmen und dafür brauchst du dann wieder externe Software wie Elgato und so weiter. Also das macht es im Endeffekt unglaublich schwer, obwohl man mit der PlayStation 4 ja einen Share-Button hat.
Ja, man müsste dann auch überlegen, inwiefern vielleicht auch über solche Share-Möglichkeiten, die in Systeme implementiert sind, ob dann nicht vielleicht, zumindest im EU-weiten Spektrum, diese Möglichkeit einfach nicht mehr gegeben ist. Weil es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass man Szenen blocken kann. Ich erinnere mich noch daran, das betraf, glaube ich, sogar irgendwie bei Battlefield 3, ist mir das erste Mal begegnet, dass ich irgendwie dann was aufnehmen wollte. Da war aber der Sound im Intro, in einem CGI-Video, war Teil einer geblockten Sequenz und deshalb war das da immer stumm über den Share-Button. Und so ähnlich müsste das dann funktionieren. Der Unterschied allerdings ist jetzt, wenn so ein Upload-Filter natürlich aktiv ist, der verhindert nicht nur, dass das Video monetarisiert wird, sondern überhaupt, dass es erst hochgeladen wird. Also beim Upload kommt dann schon sozusagen die Warnmeldung, hier Urheberrechtsverletzung, vergiss es.
Wir sprechen insofern also ja auch nicht von einem Filter, sondern von dem Upload-Blocker.
Ja, könnte man sagen, ja. Wobei Filter hat in dem Fall ja denselben Effekt, weil nämlich der Filter filtert ja, das, was ja durch darf und was nicht.
Ja, wobei er filtert es ja nicht in quasi andere Sphären, sondern er schmeißt es quasi raus und sagt, da kommst du ja nicht rein. Im Endeffekt ist Artikel 13 in der Umsetzung so ein bisschen wie Kaya Jana vor der Diskothek, der sagt, ey, du kommst hier nicht rein.
Richtig, genau. Wenn du eben eine Urheberrechtsverletzung begehst oder auch nicht. Weil ein weiteres Problem, was damit zusammenhängt, ist natürlich auch, wenn man jetzt über etwas spricht, was zum Beispiel im Bereich von Zitaten, Kritik und so weiter, ja. Die Frage ist sozusagen, das Content-ID-System von YouTube ist so dumm. Das ist so strunzdumm. Das erkennt wirklich nur so Patterns und ansonsten ist das halt zu keiner Beurteilung fähig. Und wenn du so eine riesige Plattform hast wie YouTube, dann ist es gar nicht anders möglich, als dann eben so ein System zu implementieren, nur dass es direkt blockt Und das bedeutet sozusagen, das kann dann, wie soll das System unterscheiden? Wie soll das funktionieren, wenn jetzt beispielsweise du sagst, ich nehme jetzt zum Beispiel eine Filmsequenz, die baue ich ein, vielleicht ohne den Sound, aber ich rezensiere den Film dazu, zu diesen Filmsequenzen. Das ist zum Beispiel, das fliegt direkt raus. Ja? Wenn ein Musikstück in einem Let's Play ist, das fliegt direkt raus, selbst wenn das Teil, selbst wenn du legitimerweise argumentieren könntest, das ist Teil meiner eigenen künstlerischen oder kulturellen Produktion, ist darin eingebettet, ja, aber ich habe nochmal einen Eigenwert dazu, deshalb ist es okay, es ist insofern vielleicht ein Zitat oder bei Let's Plays ist ja ohnehin eine Grauzone. Geht nicht.
Das Problem geht ja sogar noch weiter, also wenn wir ganz dystopisch denken wollen und die Diskussion gibt es zumindest in meiner Wahrnehmung tatsächlich auch schon gefühlt 5 Jahre oder so, die Frage auch nochmal nach Copyright im Sinne von, was ist, wenn so ein Filter eine Cola-Dose erkennt, also dass in den Filterdateien einfach nur das Logo von Coca-Cola, das ist ein geschütztes Logo, das darf ich als Privatperson, darf ich das nicht einfach nutzen und irgendwo hinklatschen. Was ist aber, wenn der Upload-Filter so doof ist, dass der in meinem Video das erkennt, so wie ich ja auch bei, was weiß ich, Facebook-Gesichtserkennung oder was weiß ich, es erkennt einfach, schemenhaft, da ist irgendwie das Coca-Cola-Logo, zack, Strike, du hast eine Coca-Cola-Dose im Video gezeigt. Weil das kann ja nicht unterscheiden, habe ich da jetzt irgendwie das eingeblendet oder halte ich die gerade in der Hand? Oder auch, was ist mit, ich sitze zum Beispiel vor einem riesigen Plakat von dem aktuellen Film, den ich gerade rezensiere, packe extra keine Filmsequenzen in das Video rein, weil ich schon weiß, es wird direkt geblockt, aber hab mir gedacht, komm, hänge ich doch irgendwie das Filmplakat hinter mich irgendwie ins Bild, damit man wenigstens weiß, über welchen Film ich spreche und das so ein bisschen dekoartig aufzulösen. Muss ich am Ende tatsächlich irgendwie wie eine Styrocritic in meiner weißen Kiste sitzen, so ein bisschen? Also der hat ja tatsächlich so einen weißen Hintergrund, zeigt aber zum Beispiel Filme. Was ist dann auch zum Beispiel mit ausländischem Content, der bei mir in Europa dann angezeigt werden. Ja,
das
ist jetzt
mal anders.
Ja, aber da geht es noch weiter. Also da können wir nicht drauf eingehen, aber das ist auch die Frage, was kann ich mir dann nur noch amerikanische YouTuber angucken, weil die fallen ja nicht darunter.
Nee, ich will nur was noch beitragen zu dem, weil du hast jetzt ja viele unterschiedliche Punkte gemacht.
Ja, klar.
Aber ich wollte jetzt zu einem was beitragen, nämlich zu dem der Frage, also inwiefern ist so ein ID-System, ein automatisiertes ID-System zu dumm, um Kontexte richtig einzuschätzen? Und es ist ja dumm. Und da hat Dena, YouTuber, ich glaube in der Sendung mit Maybrit Illner, ich habe jetzt leider nicht mehr im Kopf, welche das war, aber das müsste vor einer Woche gewesen sein, also auch erklärt, dass es bei ihm oftmals ein Problem ist, wenn er zum Beispiel ein YouTube-Video macht, wo er die Straße entlang läuft und im Café nebenan spielt irgendein Song, dann wird das sozusagen vom Content-ID-System automatisch erfasst. Und dann ist es eine Urheberrechtsverletzung, ja, was natürlich eigentlich abstrus ist, selbst wenn das irgendwie nur für ein paar Sekunden im Hintergrund ist, ja, und eigentlich auch nicht beabsichtigt, dann eben ist es in dem Sinne eine Urheberrechtsverletzung, würde dann dazu führen, dass eben nicht nur ein YouTube-Creator damit keinen Umsatz mehr machen kann, sondern würde vor allem auch dazu führen, dass das Video gar nicht erst hochgeladen werden kann. Und jetzt gibt es aber auch, in dieser Debatte ist ja auch das Problem, dass vieles durcheinander geschmissen wird. Mhm. Bevor wir auf diese Frage nach dem internationalen Content kommen, weil das finde ich nämlich super spannend, können wir noch ein bisschen zurückstellen, finde ich, würde ich gerne mal auch darauf schauen, was es alles da für Missverständnisse gibt. Und wir haben ein Beispiel mitgebracht für eine solche Überzeichnung in dieser Debatte, die von niemand anderem natürlich kommt als von Jörg Meuthen von der AfD. Auf dem AfD-Kompakt-TV-Kanal auf YouTube gibt es ein Video mit dem Artikel 13 und Upload-Filter, was mit den folgenden Worten beginnt.
Haben Sie schon mal ein Meme bekommen oder selbst versendet? Die Jüngeren unter Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, kennen diese Bilder oder Videoschnipsel sehr gut, die man zum Beispiel einer WhatsApp-Nachricht anhängen kann, um dem Empfänger vielleicht eine kleine Freude zu machen. Wir, die Alternative für Deutschland, finden, so etwas sollte nicht verboten werden.
Das war Jörg Meuthen von der AfD im Video Artikel 13 und Upload-Filter. Eine riesige Zensurmaschine! Ausrufezeichen auf AfD Kompakt TV, natürlich in den Shownotes auch nochmal verlinkt. hier ist einfach ein Problem, was, das ist sowas, was natürlich auch Parteien wie die AfD ganz gezielt in solche Debatten natürlich auch einschleicht. Das ist ja kein Missverständnis, dass also Jörg Meuthen zufällig irgendwie auf WhatsApp und Messenger-Dienste eben zurückgreift. In der Tat ist es der Fall, dass es da eben gerade nicht greift. Wir haben ja über die Auf- und Ausnahmen schon gesprochen. Nein, es ist weiter möglich, irgendwie Bilder und lustige GIFs und alles Mögliche per Direktnachrichtendienste zu versenden.
Genau, und auch das Meme ist geschützt über Artikel 17 Absatz 7. Zitate, Kritik, Rezensionen, Karikaturen, Parodien, Nachahmung. Das war ja auch die Frage, da gab es so ein schönes Bild auf Twitter auch mal, wo jemand in dieser öffentlichen Debatte um Artikel 13 so ein Bild, ein Meme hochgehalten hatte und dann die Frage unten drunter war, darf das Meme noch hochgeladen werden? Ich finde, es geht doch nicht um die Frage, Meme oder nicht Meme, sondern eher um größere Dinge als jetzt irgendwie kleine Bildchen mit Textunterschriften, sondern es geht um eigenständige künstlerische Werke, die ja eigentlich darüber geschützt werden sollen, aber gerade darüber in Gefahr geraten. Also dass jetzt ja zum Beispiel auch solche Leute wie Herr Newstime vorne weggeht und so weiter, zeigt ja durchaus auch, welche Leute davon betroffen sind, wenngleich ich es ganz spannend finde, dass da jetzt im Endeffekt YouTube-Partner für ihre Plattform im Endeffekt einfach auf die Straße gehen. Das ist dann ja auch eine Kritik gewesen im Sinne von, dass den Demonstranten Lobbyismus für YouTube vorgeworfen wurde, finde ich nicht komplett von der Hand zu weisen, finde ich aber auch schwierig, es einfach so platzt zu machen. Also auf der einen Seite sind es natürlich alles Unternehmer mit großen Kapitalvolumen, wenn da irgendwie ein Klickzoom eine Demo organisiert oder Gronkh, aber auf der anderen Seite geht es aber tatsächlich um die Frage, inwiefern kann ich meine Arbeit weitermachen und inwiefern kann ich diesen Content weiterhin produzieren, wo ja auch ich als Konsumenten ein Interesse daran habe.
Aber ich finde, du unterschätzt die Relevanz der Memes sträflich. Weil du hast es jetzt so übergangen quasi. Also es geht ja nicht um Bildchen mit irgendwie Text. Aber ich finde tatsächlich, also die Meme-Kultur ist eine große und ist ein sehr schönes Epitom für das, was da eigentlich passiert. Weil die Frage ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel, du erinnerst dich vielleicht an Herr der Ringe, ja, one does not simply walk into Mordor. Sowas zum Beispiel, ist dann die Frage, wie soll das von so einem automatisierten Upload-Filter erkannt werden, dass das jetzt nicht ein Bild aus Herr der Ringe ist, sondern eine Überformung in Form eines Memes?
Ist weißer Text drauf.
Ja, aber das ist dann die Frage, ob das es so klug erkennen kann, ja, dass es so ein Meme ist.
Oder genau dieses Bild ist dann immer freigegeben.
Aber das sind dann halt so Probleme, in die man dann immer wieder reinrennt und wo man sich einfach fragen muss. Und ich finde, das ist für mich das größte Problem an dieser Sache. Das größte Problem für mich ist dabei, ich finde, da hat man nichts, ich finde es erstaunlich, wie man nichts aus dem Brexit gelernt hat. Gar nichts. Weil
das one does not simple do a Brexit. Du hast durchaus recht, also vielleicht bin ich da so ein bisschen Herrn Dr. Meuthen aufgesprungen mit von wegen diese Bildchen, die man mal verschickt. Es ist ja auch einiges an politisches Potenzial gerade in der Meme-Kultur da, um solche Bilder auch ja für politischen Protest und so weiter zu nutzen, um dann zum Beispiel sowas wie den Brexit mit one does not simple get out of the EU zum Beispiel oder one does not simple Artikel 17 so ungefähr.
Ja, und wir sind auch einfach, wir sind da in einer kulturellen Sphäre unterwegs, die wesentlich diversifizierter ist und wesentlich auch, also in ihrer Struktur viel rhizomatischer ist als ein klassisches Verlagswesen, was man mit so einem klassischen Urheberrecht regulieren könnte. Nicht, dass man es nicht tun sollte, aber man soll es anders tun. Und das ist eben, was ich meinte mit der Brexit-Analogie, ist für mich einfach so, ich finde vieles an dieser EU-Urheberrechtslinie, da finde ich einige Sachen auch durchaus richtig, überzeugend. Andere Sachen überhaupt nicht. Ja? Und ich finde, das größte Problem an diesem spezifischen Artikel 17 ist, dass es keinen vernünftigen Plan gibt, wie man das umsetzt, ohne dabei eben tatsächlich die Freiheiten in die kreativen Freiheiten und die kreativen Schaffenden tatsächlich, die eigentlich ja geschützt werden sollen, in Gefahr zu bringen. Also ihre Existenz mitunter auch in Gefahr zu bringen, nicht als Menschen, sondern ihre Existenz im Sinne ihrer Arbeit, dessen, was sie eigentlich machen. Und ich finde immer, man muss sowas, bevor man sowas beschließt, bevor man sagt, das machen wir jetzt, da muss man sich schon dann auch erstmal überlegen, was sind denn die Eventualitäten? Was ist denn, wenn das, es ist ja, gab es ja auch Interviews mit Axel Voss, wo es dann also hieß, was ist, wie soll das denn funktionieren, wenn es kein Upload-Filter ist? Und er sagte dann so, naja, die Leute, die irgendwie da technisch versiert sind, haben ja noch 2 Jahre Zeit, um sich was auszudenken. Wo man sagen würde, ja, also, Entschuldigung, wenn man den Plan nicht hat, was man machen will, worauf es hinausläuft, dann sollte man es vielleicht auch erstmal nicht tun.
Ja, beziehungsweise er hat auch im Interview mit dem auch Orange Handelsblatt gesagt, er will ja auch keine Upload-Filter. Also der Titel des Artikels war, keiner von uns will Upload-Filter, wurde dort auch als der aktuell meistgehasste Mann im Internet bezeichnet, der leider, und das finde ich dann wieder kritikwürdig, auch Todesdrohungen und so weiter bekommt. Jemand hat seinen Heimatort angegeben auf einem Friedhof. Wenn du bei Google nach Axel Voss und seinem Heimatort quasi suchst, dann landest du bei einem Friedhof und solchen Geschichten. Das finde ich dann also massiv fragwürdig, inwiefern auch die Debatte an der Stelle, wie sagt man, nicht verroht bei manchen Leuten, aber würde ich behaupten, das sind Einzelpersonen, also 99,9% sind ja eher friedlich auf der Straße mit Demonstrationen, aber auch diese Entwicklung gibt es, das finde ich problematisch. Aber er zum Beispiel hat auch gesagt, Zitat, es wird immer so getan, als ob das mein Ergebnis ist. Es ist ein Ergebnis von Mitgliedstaaten, Kommission und Parlament. Und er sagt, also das, an einer anderen Stelle, Meinungsfreiheit endet immer dort, wo die Rechte anderer anfangen. Die Werke gehören jemandem. Wieso sollte ein jeder das Eigentum eines anderen im Netz einfach immer so verwenden können? Stellen Sie sich mal vor, es wäre Ihr Eigentum. Auf der einen Seite würde ich sagen, ja, das ist eine ziemlich tolle, interessante Vorstellung, wenn ich im Netz digitalen Content remixen könnte und so weiter und das ist auf irgendeine Art und Weise möglich wäre. Warum nicht mal in diese Richtung nachdenken? Aber stellen Sie sich mal vor, es wäre Ihr Eigentum, muss ich dann halt auch sagen, wer schützt denn mich? Weil wir sprechen doch nicht mehr von einer Kulturschaffung, die auf einzelne geniale Künstler zu verweisen hat, sondern jeder und jede kann ein Meme bearbeiten, erstellen, remixen, kann an diesem Kulturprozess teilnehmen. Das ist ja die Versprechung auch von YouTube. Und insofern ich da eigentlich eingeschränkt werde, ist dann auch wieder die Frage, wo enden eigentlich meine Rechte? Das nochmal so als kleiner Hinweis, aber zum Beispiel auch Axel Voss sagt, ich will es nicht, wo er sich halt sehr sehr rauszieht, ist halt, dass er dann immer wieder sagt, naja, Sie wissen doch auch nicht, wie es besser geht. So, wir haben hier ein Problem und das müssen wir jetzt mal lösen. Jetzt haben wir halt was geschaffen. Wenn Sie bessere Ideen haben, dann kommen Sie doch mal. Das ist so dieses, ja, mach halt besser, so ungefähr Argument. Das finde ich massiv schwierig.
Ja, es ist auch dieses Strohmann-Argument ist da wieder drin. In dieser Aussage von ihm, dass sozusagen, also diese Annahme, ja, Sie wollen ja auch, dass das vergütet wird. Ja, natürlich. Ja, also es ist, Leute, die irgendwie, also klar, wenn man jetzt mal voraussetzt, dass man in einer kapitalistisch strukturierten Welt irgendwie lebt, ja, was ja nun mal jetzt der Fall erstmal ist, dann ist das so, dass, glaube ich, die wenigsten Leute, die irgendwie Kritik üben an diesem Artikel 17 oder an der Möglichkeit des Upload-Filters, die wenigsten Leute sagen, ach Quatsch, die Urheber, interessiert doch niemanden. Und es gibt ja tatsächlich auch, wie gesagt, es gibt Content-ID-Systeme. Auf YouTube sind die ja schon implementiert. Interessanter wird es nochmal auf so Sachen wie Facebook. Ne? Was ist jetzt, wenn du auf Facebook zum Beispiel ein Bild teilst oder ein kurzes Video, was auf YouTube veröffentlicht wurde oder irgendwie sowas, ja, irgendwie urheberrechtlich geschützten Inhalt.
Aber ich wollte doch dem Herrn Simon nur eine kleine Freude machen mit diesem
kleinen
Meme hier.
Also ich glaube, das ist nochmal ein interessantes Spektrum, aber wir müssen auch nochmal kurz einen Blick werfen auf spezifisch die Games-Kultur, weil das ist ja eigentlich das, was wir uns genauer anschauen wollten. Also vielleicht können wir über Twitch anfangen, weil Twitch hat doch auch ein Statement dazu abgegeben, allerdings schon vor der Abstimmung. Hast du das zufällig dabei? Auf 3TN? T3N heißen sie, ne? Nicht 3TN.
Ja, ich hatte was zu, warum es YouTube 2019 auch noch geben bei Twitch, das.
Ja, da gab's, es gab dann eine relativ klare Aussage, dass sozusagen, also Twitch, ich habe jetzt den Artikel leider auch gerade, ach doch, ich habe ihn, ja, t3n.de, ich habe es jetzt, hatte es jetzt nicht zusammengefasst, weil ich nicht wusste, ob wir es reinnehmen, wegen Artikel 13, Twitch kündigt Upload-Filter an. Ist ein Artikel am 3. April 2019 erschienen. Hierbei ist wichtig zu berücksichtigen, dass sich diese Aussagen von Twitch, wer ist die Person? Emmett Shear, CEO von Twitch, wurden am 8. März getätigt. Also noch bevor diese Richtlinie beschlossen wurde. Und hier sagt Emmett Scheer Folgendes in der Zitation von t3n.de. Zitat: Grundsätzlich müssten wir, um uns und unsere Kreativen zu schützen, eine Art automatisiertes Filtersystem implementieren, das sehr restriktiv ist und das alles aus Europa, was eine Urheberrechtsverletzung sein könnte, daran hindert, rauszugehen. Das ist leider eine sehr niedrige Schwelle. Wenn jemand in den USA streamt, werden die europäischen Nutzer aus dem Stream herausgefiltert. Zitat Ende. Hier sind wir nämlich genau an dem Punkt, den du vorhin schon mal angesprochen hast, nämlich die Frage danach, lässt sich, ich meine, es ist jetzt eine europäische Richtlinie, ja, aber das Internet ist nun mal kein nationales Phänomen, ist auch kein europäisches Phänomen, sondern es ist ein globales Phänomen, ja, ein globales Netzwerk, ein globales Medium. Deshalb ist es ja das Internet, ja. Und das führt eben dann zu dem Problem, was ist jetzt, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, ein US-amerikanischer Streamer, ja, streamt. In seinem Stream kommt jetzt ein Song vor, in Life is Strange zum Beispiel. Dann müsste sozusagen der Upload-Filter doch eigentlich, ist es, bin ich da, geht meine Überlegung da irgendwie durcheinander? Müsste dann bedeuten, dass ich als aus der EU das nicht sehen kann, ne?
Ja, dann sind wir aber nicht mehr bei Upload-Filtern, sondern dann sind wir zurück in, wann war das, 2016, dann katapultieren wir uns zurück vor 2016. Dieser Content ist leider in Ihrem Land nicht verfügbar. Wir sind nämlich dann wieder zurück bei Geoblocking.
Ja, richtig. Also ist dann die Frage, ob Geoblocking.
Ja, PewDiePie ist in Deutschland völlig unbekannt. Ja.
PewDiePie? Hä? Aber wobei, muss man auch sagen, PewDiePie ist ja nicht betroffen, weil er ist ja in Schweden.
Ja, aber das.
Das wäre ja dann. Der wäre ja noch innerhalb des Filters, ja.
Ach so, stimmt, weil. Ah, ja, Schweden, Europa. Ich habe gerade kurz überlegt, was meinst du mit nicht betroffen? Ja, genau. Ja, oder dann halt irgendwelche. Mir fallen jetzt keine amerikanischen ein. Also irgendein amerikanischer.
Hier, sagen wir mal, du würdest gerne ein Video schauen von den Game Grumps.
Zum Beispiel. Geht dann halt nicht.
Wenn es
geblockt ist,
dann. Und das ist wirklich.
Wobei, ja.
Das ist die Frage, ob das so ist.
Die ne? haben wahrscheinlich eine Lizenz dann. Das Ding ist nämlich, es gibt eine Seite, gamer-politik.de, wo dann zum Beispiel die Frage gestellt wurde in dem Artikel: Werden wegen Artikel 13 Kanäle wie die Lochis, Bibis Beauty Palace oder auch Let's Play gelöscht? Ich spare mir jetzt mal den Kommentar zu den Lochis und Bibis Beauty Palace. Aber Let's Plays interessieren uns ja hier. Und da war die Antwort dann. Zitat, nein, Artikel 13 soll die Internetkonzerne wie zum Beispiel YouTube, aber auch Facebook dazu verpflichten, einen Teil der Gewinne, die sie mit urheberrechtlich geschützten Inhalten verdienen, an die Urheber zu zahlen. Ähnlich wie ein Fernsehsender. Jedes Mal, wenn ein Sänger in einer Sendung auftritt, den Komponisten und demjenigen, der den Text geschrieben hat, einen bestimmten Betrag zahlen, sollte es auch die Plattform in Zukunft tun. Dabei zwingt Artikel 13, YouTube weder Kanäle zu schließen, noch verpflichtet er die Plattform zu Upload-Filtern. Dann nochmal an einer anderen Stelle, führt der Artikel 13 zu Upload-Filtern. Auch diese Behauptung stimmt so nicht. Die geplante Regelung sieht keine verpflichtende Einrichtung von Upload-Filtern vor. Upload-Filter werden im Text des Richtlinienentwurfs überhaupt nicht erwähnt. Und dann, um das abzukürzen, im Endeffekt wird dann hier vorgeschlagen, man könnte ja dann auch ähnlich wie beim Fernsehen entsprechende Lizenzen, also Rundfunkgebühren quasi zahlen. Da war aber auch schon mal die Kritik, das hatte ich so als Schlagwort letztens schon mal gefunden. Damit wird im Endeffekt YouTube so ein bisschen zum, wie nannte sich das?
Pay-TV oder was?
Pay-TV, Standardfernsehen, nee. So ein bisschen zu Röhre. Also das ist nur noch bestimmte Kanäle mit, ja doch, das ist bestimmte Kanäle, also nicht Pay-TV im Sinne von ich zahle als Konsumenten, sondern du hast eine Einschränkung der Kanäle.
Nee, das kann aber eigentlich nicht funktionieren, weil YouTube muss ja als komplette Plattform einen solchen Lizenzvertrag abschließen und muss ja von den Einnahmen, die YouTube macht, über diese Urheberrechtsverletzungen das abführen. Wobei dann natürlich die Frage ist, inwiefern eventuell dieser Verlust eines solchen Konzerns wie YouTube, der anteilig, also der Teil von Google ist, ja, inwiefern dann eventuell entstehende Kosten des Unternehmens umgelegt werden und man dann irgendwie sagt, hier, wir machen jetzt irgendwie, gibt's ja so YouTube-Premium-Geschichten, wo ständig irgendwie aufploppt, hey, du kannst übrigens auch das Video minimieren und so, aber dafür musst du dann jetzt was bezahlen. Mhm. Ist natürlich auch die Möglichkeit,
und ohne Werbung und so.
Ob dann nicht eventuell so ein Konzern auch auf die Idee kommt und sagt, Ja, also wenn du jetzt sozusagen das Geoblocking, sagen wir mal, was wir, du bist jetzt innerhalb der EU, kannst du jetzt alles sehen und alles ohne Urheberrechtsverletzungen, ja, also ohne das, was über die Uploadfilter identifiziert wurde. Wenn du das nicht möchtest, sozusagen, wenn du den richtigen Zugang haben möchtest, kannst du jetzt YouTube Premium abonnieren für 3 Euro im Monat.
Dann gibt's aber das ist aber fraglich, ob das dazu kommt. Ja, aber da gibt es auch so Angebote wie ExpressVPN. Ich werde nicht von ihnen gesponsert, sondern es ist eine, die mir gerade einfallen, weil ich ständig Werbung davon sehe. Die zum Beispiel sagen,
kein Adblocker.
Was?
Kein Adblocker.
Ja, nee, das ist in einem YouTube-Video, was ich häufiger sehe, in dem Video mit drin. Da muss ich dann spulen.
Ah, ja.
Genau, aber solche Angebote gibt es ja auch, also VPN-Clients, die dir dann zum Beispiel anbieten, entsprechende Proxy-Server und so weiter, sowas wie Tor quasi zu nutzen, glaube ich, ist das gleiche Prinzip, aber auf jeden Fall, dass du nicht über deinen europäischen, deutschen Server das Video anklickst, sondern halt sagst, ich bin gerade nicht in Schweden, sondern auf Hawaii und dann guckst du es halt von da. Also da ist dann halt auch die Frage, inwiefern wird dann da was eingeführt, was du dann doch wieder umgehen kannst, ist die Frage, wie legal das dann ist, aber oder ob die Leute dann quasi umziehen von YouTube auf Webseiten, die dem Ganzen quasi, die dann wieder sagen, ja, wir machen es jetzt trotzdem, ist ja auch noch die Frage. Wozu sich allerdings PietSmiet im Interview mit Tier Online geäußert hat, war nämlich tatsächlich auch die Frage auf die Auswirkungen auf Let's Plays. Er sagte nämlich, Zitat, ich glaube, wir hätten sogar einen leichten Vorteil. Schwieriger wird es für Leute, die anfangen wollen, weil wir sind schon lange dabei. Wir haben schon Lizenzbestimmungen mit jedem, von dem wir eigentlich urheberrechtlich geschütztes Material benutzen. Viel komplizierter wird es allerdings für Leute, die anfangen wollen. Die werden es viel schwieriger haben, weil bevor die überhaupt loslegen können, müssten sie ja entweder selber oder die Plattform, auf der sie agieren, entweder schon Lizenzen mit allen Leuten haben, von denen die Arbeit nutzen wollen, oder es wird einfach automatisch geblockt.
Das ist korrekt, ja. Das ist natürlich auch ein großes Problem, inwiefern sozusagen die Leute, die Urheber werden wollen, eigentlich es möglicher, also in dem Sinne, dass sie, also Let's Player zum Beispiel werden wollen, urheberrechtlich geschütztes Material in irgendeiner Form verwenden möchten, um darauf aufbauend etwas zu machen, inwiefern die benachteiligt sind.
Die sind ja sowieso auch schon benachteiligt an der Stelle, dass du irgendwann mal diesen Startmoment an Let's Plays hattest, wo alle quasi mit der gleichen, also in Anführungszeichen gleichen Möglichkeiten starten konnten, im Sinne von, sie haben sich die Spiele gekauft und hochgeladen. Mittlerweile hast du ja Leute, die haben ihre Let's Plays von einem aktuellen Titel schon fertig, sobald der Titel rauskommt. Also das Let's Play-Geschäft ist eh schon so ein harter Brocken, da irgendwie reinzukommen. Und wenn dann noch solche Geschichten wie Upload-Filter, Geoblocking und so weiter mit dazu kommen, finde ich schwierig. Ein Gedanke, den ich noch hatte, war, alles wird gut mit Google Stadia. Wenn YouTube ja jetzt zur Spieleplattform wird und somit eh schon die Lizenzen für die Spiele hat, dann haben sie eventuell auch die Lizenzen fürs Sharing. Was wäre jetzt sinnlos, einen Controller rauszubringen mit dem Share-Button, und YouTube hat ja auch ein starkes Interesse daran. Das heißt, wenn sie das Spiel eh schon anbieten, dass du dann eventuell dieses Problem gar nicht hast, weil YouTube sich darüber schon Gedanken gemacht hat und entsprechendes Angebot dann über Google Stadia tatsächlich kommt.
Ja, darüber habe ich auch nachgedacht, über diesen Zusammenhang. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das für einen Konzern wie Google wird das gar nicht so eine super krasse Angelegenheit. Also das Instrument, was die EU da ansetzt, um tatsächlich, ich sag mal, irgendwie diese Konzerne in den Griff zu kriegen, um sozusagen die Hand ganz leicht um die Gurgel zu legen, ist so milde, dass eine angemessene Versteuerung wäre wahrscheinlich ein viel schlagkräftigeres Mittel. Aber
Unternehmen versteuern,
eine kleine Anregung. Ab einer gewissen Unternehmensgröße kann man das schon mal machen. Aber das Problem ist ja auch dann an der Sache, wenn YouTube dann solche Lizenzen hat, ja klar, es sind dann andere, sind dann ausgenommen, die kleiner sind und so weiter. Aber es ist dann auch schwieriger, gegen dieses Monopol von YouTube eben auch anzugehen, weil wenn du dann eine gewisse Größe erreichst, dann fängt das bei dir ja auch an, dann musst du es auch implementieren und musst dann sozusagen mit dieser Lizenzbestie, die YouTube zu diesem Zeitpunkt ja schon geworden ist, musst du mithalten. Das ist so ähnlich wie eben dann irgendwie kleinere Let's Player, die irgendwie vielleicht auf eine gewisse Größe erreichen, aber eben nie das dann schaffen, an Let's Player heranzukommen, die eben schon Lizenzverträge und sowas haben. will ich jetzt, Entschuldigung, das ist übertrieben, was heißt nie, das stimmt natürlich nicht, gibt natürlich schon Möglichkeiten, aber es ist auf so einer großen Konzernebene, YouTube, es
wird die Karten, die Hürde wird anders verteilt.
Ja, richtig.
Als genau. Am Anfang, wo man richtig. Sagen konnte, oh cool, Minecraft Let's Play, mache ich jetzt mal.
Und wir können einfach, also wir müssen auf jeden Fall feststellen, dass die Auswirkungen für Let's Plays auf jeden Fall schon eventuell gar nicht so krass sind, wenn es wenn all diese Lizenzverträge so abgeschlossen werden, wie es von der EU beabsichtigt ist. Aber das weiß man eben auch nicht.
Schwierig finde ich mit diesem Google Stadia, du kommst aus dem Gefängnis frei Argument, tatsächlich eher wieder dann die Frage, ist Google Stadia, ist es jetzt so der Ring? Ich war ja letzte Woche schon dabei, Google Stadia so als der eine Ring, der ganz toll ist, hat aber vielleicht auch Nachteile, vielleicht möchte man uns damit auch knechten. Also was heißt möchte knechten, aber vielleicht führt uns das auch in nicht so schöne Gefilde. Da gab es auch sehr schöne Hörerkommentare übrigens dazu. Fand ich sehr toll. Habe ich mich sehr drüber gefreut.
Unter der Google Stadia-Episode. Gerne mal nach unten scrollen. Gute Kommentare.
Genau. Was ist denn jetzt, wenn Google Stadia so ein bisschen unser Rettungsboot ist? Was ist denn dann mit Spielen, die nicht über Google Stadia quasi geshared werden sollen, die also keine Aufmerksamkeit bekommen, weil ich sie gerne von meiner PlayStation 4 sharen möchte, das aber nicht mehr geht, weil es ist quasi nur noch lizenziert, was über Google Stadia kommt. Was ist denn dann mit Titeln, die da nicht, also irgendwelche Indie-Titel, selbstgemachte Titel ist egal, aber was ist mit solchen Titeln, inwiefern verlieren die dann auch eine Aufmerksamkeit, die ja über Let's Plays geschaffen werden. Also auch die Menschen, die Spiele produzieren, haben ja ein Interesse daran, dass es eine große Let's Play Community gibt, siehe Minecraft, wo auch einfach die Aufmerksamkeit für dieses Spiel durch das Let's Playen also unter anderem geschaffen wurde.
Also es sind, ich denke, das kann man sagen, es sind viele offene Fragen. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir konkrete Antworten auf diese Fragen bekommen, denn diese Richtlinie, die ja eine Richtlinie ist und kein Gesetz, wird sozusagen jetzt, es gibt jetzt eine zweijährige Vorlaufzeit, die das Ganze hat, um dann eben in eine nationale Rechtsprechung umgesetzt zu werden.
Und es ist noch nicht aller Tage Ende. Es gab nämlich entsprechende Hinweise von einem Juristen, ich habe mir den Namen jetzt leider gerade nicht aufgeschrieben, aber ich verlinke den nochmal, pardon bitte dafür, habe ich in meinen Notizen tatsächlich vergessen und bevor ich jetzt lange rumsuche, der darauf hingewiesen hat, dass das Ganze ja auch nochmal durch den Europarat muss. Angela Merkel hat anscheinend auch nochmal irgendeine so eine Art von Vetorecht und es gibt auch irgendwie eine Anzahl an Personen, also irgendwie 35% der Bevölkerung müssen dafür oder dagegen sein. Solche kleineren Schachzüge kann man quasi noch nutzen und es steht ja auch noch die Europawahl bevor, wo man dann ja auch entsprechend sein Kreuzchen bei einer Partei machen kann. Ich möchte für keine Partei Werbung machen, aber wo man sagt, da erhoffe ich mir nochmal Gegenwind gegen Artikel 17. Mir geht es jetzt auch gar nicht darum, jetzt hier selber dazu aufzurufen, gegen Artikel 17 irgendwie was zu tun politisch, sondern einfach nur der Hinweis, es ist noch nicht ganz durch. Es gibt noch so
einfach nur der Hinweis, wir sind keine Bots.
Vielen Dank dafür. Auch noch ein letzter Hinweis, ich glaube aus dem Thema der Woche sind wir gerade raus. Der Deutsche Computerspielpreis findet am 9. April statt. Das heißt, wenn ihr diese Episode vor dem 9. April hört, könnt ihr euch auf den Deutschen Computerspielpreis freuen, der auch online übertragen wird. Noch. Ab 19 Uhr beginnt der Livestream und ab 20 Uhr beginnt die Gala. Wir schauen uns das Ganze an und nächste Woche sprechen wir über unsere Eindrücke vom Deutschen Computerspielpreis und natürlich über die Preisträger, Preisträgerinnen.
Liebe Leute, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Mich würde sehr interessieren, oder uns würde sehr interessieren, was eure Position ist, insbesondere in der Anwendung von Artikel 17 im Bereich der Spielkultur. Lasst uns das gerne wissen, indem ihr auf pixeldiskurs.de geht und dort uns einen Kommentar schreibt. Gerne auch per E-Mail an simon@pixeldiskurs.de oder auf Facebook und Twitter. Ihr könnt natürlich auch unseren Podcast abonnieren, ihr könnt ihn bewerten, ihr könnt ihn rezensieren, ihr könnt das auf Apple Podcasts tun, ihr könnt uns auch auf Spotify natürlich hören, das ist ganz klar. Und wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, wir hatten es ja eingangs schon illustriert, dann besucht doch bitte unsere Steady-Kampagne, das Äquivalent zu Patreon. Ihr findet einen Steady-Button auf pixeldiskurs.de, ansonsten kommt ihr auch direkt dorthin, steadyhq.com. Alles unverbindlich und ohne Anmeldung könnt ihr diesen Podcast am Leben erhalten mit einer kleinen finanziellen Spritze. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder, wenn wir über den Deutschen Computerspielpreis sprechen. Habt noch eine schöne Woche und bis dann.